Praise the Lord. A blessing to be here tonight.
Preist dem Herrn. Es ist ein Segen, heute Abend hier zu sein. Ich habe mich gefreut, dass wir wieder zu euch kommen konnten, denn das letzte Mal hatte ich eine gute Zeit. Ich genieße besonders die Anbetung und den Lobpreis. Das ist aufregend. Vor allem mitten in der Woche sind so viele Leute da. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier eine Gebetsgruppe oder Bibelgruppe ist oder beides. Ich glaube, die Dinge haben sich ja ein bisschen geändert, oder? Aber wir wollen heute Abend eine gute Zeit haben. Seit ich das letzte Mal hier war, ist viel in meinem Leben passiert. Ich bin ein bisschen herumgereist. Ich schätze, ich war in ungefähr 60 Ländern, seit ich vor 2 Jahren hier war. Das sind eine Menge Reisen. Ich habe viele Brüder und Schwestern getroffen. Das sind viele Orte gewesen, aber ich erinnere mich immer noch an hier. Wir haben eine große Familie hier, wisst ihr das? Wir haben viele Brüder und Schwestern. Ich dachte, ich komme aus einer großen natürlichen Familie, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in der Familie Gottes haben. Und weißt du, wenn ich reise, egal in welchen Teil der Welt, wenn ich nur jemanden finde, der den Herrn liebt, nicht jemanden, der die Gemeinde spielt, aber wenn ich jemanden finde, der die Gemeinde ist, der den Herrn liebt und ihn wirklich kennenlernen will, und der sein Bestes gibt, ist es mir egal, welche Ausbildung jemand hat. Sie versuchen einfach, ihm zu dienen und wir haben sofort Gemeinschaft. Ich muss mich nicht mit ihrem Hintergrund befassen oder herausfinden, welchen Bildungsstand sie haben, welche politischen Ansichten sie vertreten, welche Vorlieben sie haben oder was sonst noch. Es spielt keine Rolle. Wir haben etwas gemeinsam. Wir haben denselben Vater, wir haben denselben Herrn. Wir sind in dieselbe Person verliebt. Da ist man sich ziemlich nah. Siehst du, was ich damit sagen will? Wenn 2 Menschen dieselbe Person lieben, kommt man sich ziemlich nah. Wir müssen uns also darüber austauschen, was wir über die Person, die wir lieben, lernen. Und genau das will ich heute Abend tun. Ich glaube, du liebst meinen Vater, deinen Vater und unseren Herrn. Ich bin hier, um mit dir einige der Dinge zu teilen, die ich mit ihm erlebt habe. Einige der Dinge, die ich in der Gemeinschaft und im Wandel mit ihm gelernt habe. Und ich wünschte, ich hätte die Zeit, mir alles anzuhören, was du lernst, während du mit ihm gehst. Denn das ist aufregend und das ist auch, was ich mit Menschen auf der ganzen Welt teile. Ich möchte wissen, was du weißt. Ich möchte wissen, was du gefühlt und geschmeckt hast und wie du das Wort Gottes angewendet hast. Und ich bin hier, um mit dir zu teilen, was ich gefühlt und geschmeckt und umgesetzt habe von dem Wort Gottes. Damit wir alle passend zusammengefügt werden können, wie es in Epheser 4,16 heißt. Jeder von uns teilt das, was in uns praktisch gewirkt worden ist, nicht unsere Meinung, sondern das, was in euch gewirkt worden ist, damit der ganze Leib erbaut und in Liebe aufgerichtet wird. Im 17. Kapitel von Johannes heißt es, es wird eine Zeit kommen, wo die Welt schließlich erkennen wird, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Weißt du, was dann passieren wird? Wenn sie unsere Liebe füreinander sehen. Wir müssen lernen, einander zu lieben und wir lernen, mit der Liebe selbst zusammenzuarbeiten. Wo könnte man das besser lernen als an der Quelle der reinen Liebe? Gott, unser Vater, hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Das ist der Unterschied, eine unbegrenzte Versorgung. Und wir sind die einzigen Menschen im Universum, die Zugang dazu haben. Ist dir klar, dass der einzige Ort, an dem die Welt diese Art von Liebe finden kann, entweder bei Gott selbst oder bei seinen Kindern ist? Und wenn sie nicht Gottes Kinder sind, können sie nicht zu ihm gehen, denn nur durch Jesus kannst du zu ihm kommen. Das ist der einzige Weg, wie wir sie für sie bekommen. Deshalb sollten wir die Liebe Gottes überfließend in unseren Herzen empfangen. Lass sie schmecken und sehen, dass der Herr gut ist, dann werden wir ihnen Lust darauf machen und sie wollen das auch. Und dann kannst du ihnen zeigen, wie sie an die Quelle kommen. Ich bin begeistert vor allem von den Versammlungen in der Wochenmitte, ob Bibelstudium oder Gebetstreffen. Ich liebe es, an diesem Abend zu dienen, denn ich kann mehr teilen mit denen, die ernsthaft etwas tun wollen. Wenn du nur deine religiöse Pflicht tust, tust du das auch am Sonntag. Aber wenn du etwas anderes willst, dann kommst du zum Gebetstreffen oder zum Bibelstudium. Du lernst, um dich als bewährt zu erweisen. Bist du hergekommen, bereit, ein Kämpfer zu sein und alles zu tun, was du tun kannst, um zu helfen, den Kampf zu führen? Wir sind Kinder Gottes. Wie viele von euch haben mich das letzte Mal predigen hören, als ich hier war, damit ich eine Vorstellung davon bekomme, wer mein Zeugnis gehört hat? Okay, ich möchte ein wenig darauf eingehen, denn ich möchte heute Abend mit euch darüber reden, wie man ein guter Soldat ist. Hört sich das gut an? Seid ihr Soldaten? Wie viele von euch sind Soldaten? Oder fühlen sich zumindest dazu berufen, einer zu sein? Ich habe das Gefühl, dass Gott dich als Soldat in seiner Armee gebrauchen will. Ist dir klar, dass wir, auch wenn wir Kinder Gottes sind, immer noch Soldaten sind? Wir befinden uns im Krieg. In den geistlichen Reichen gibt es keine Friedenszeichen. Es gibt zwei Reiche, das Reich des Licht und das Reich der Finsternis. Und diese beiden Reiche befinden sich im Kriegszustand. Und es wird alles enden, wenn Jesus wiederkommt. Aber er ist noch nicht wiedergekommen. In der Zwischenzeit sind wir hier und darüber werde ich euch später noch ein bisschen was erzählen. Aber ich möchte noch einmal zurückgehen und diejenigen von euch, die mich vielleicht noch nicht kennen, sollen mich ein bisschen verstehen, wo ich herkomme. Ich gehe nicht irgendwo hin in die Welt und versuche, jemanden zu beeindrucken. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in Bergen von Tennessee geboren und aufgewachsen, ein Bauernjunge. Ich habe nicht danach gestrebt, die ganze Welt zu bereisen, aber eines Tages begegne ich dem Herrn auf eine beeindruckende Weise und verliebte mich in ihn. Du weißt, was ich sagen will? Das ist schon seltsam für jemanden, der so hart daran gearbeitet hat, nicht in seine Nähe zu kommen. Jemand, der so sehr von ihm weglief. Ich bin so weit wie möglich in die andere Richtung gegangen. Diejenigen von euch, die mein Zeugnis gehört haben, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber das hat mir nicht Flügel wachsen lassen. Mein Vater war 60 Jahre lang Pastor und ich nahm den Herrn schon als Kind an, aber als ich ein Teenager wurde, rebellierte ich und wurde ein typischer verlorener Sohn. Ich tat alles außer Gott zu suchen und ich wählte die Polizeiarbeit als meinen Beruf. Ich hatte als stellvertretender Sheriff gearbeitet, als Polizist, als persönlicher Leibwächter. Ich ging zur Militärpolizei. Ich war Experte im Umgang mit dem Gewehr, der Pistole und in Karate. Ich habe Bereitschaftspolizisten ausgebildet. Ich kam aus dem Militär. Ich wurde Leiter einer Sicherheits- und Wachschutzfirma in Florida. Und dort war ich, als ich endlich mit Gott ins Reine kam. In dieser Situation hat er mich in den Dienst berufen. Es war also nicht so, dass ich mich all die Jahre auf den Dienst vorbereitet hätte. Es war offensichtlich, dass ich es nicht tat. Und ich kam auch nicht freiwillig. Du kannst entweder auf den Stein fallen und zerbrochen werden. Das ist es, was die Klugen tun. Und zu denen gehörte ich nicht. Denen, die nicht klug genug waren, das zu tun, gab der Herr eine zweite Wahl. Wenn du dem Stein nicht folgen willst, kann er auf dich fallen. Das Wort sagte, dass er dich dann zu Staub zermahlen würde. Ich habe mich für diese Methode entschieden. Ich wünschte, ich hätte die andere Methode gewählt, aber ich war nicht klug genug, das zu tun. Wenn ich es noch einmal machen müsste, hätte ich die andere Methode gewählt. Aber Gott hat es geschafft, weil er mich geliebt hat. Du wirst jetzt vielleicht sagen, das ist aber eine harte Liebe, das ist gut, aber ich bin froh, dass er es getan hat. Viel früher, denn seitdem macht es Spaß, dem alten Maultier. Ich weiß nicht, ob du hier jemals Maultiere hattest, aber ich bin auf einer Farm in Tennessee aufgewachsen, als wir noch keine Traktoren hatten, sondern Maultiere. Maultiere sind störrisch, ich kann das nachempfinden. Es gab mal eine Geschichte über einen Mann, der beobachtete, wie ein anderer seine schöne Pflanzung pflügte, perfekt, in geraden Reihe, und er hatte das beste Arbeitsmaultier, das ich je gesehen habe. Der Mann sagte, könntest du mir das Maultier überlassen? Auf der Stelle würdest du es mir verkaufen. Und der Mann sagte, klar, und machte ihm einen guten Preis. Der Mann kaufte das Maultier, später kam er zu dem Mann und sagte, ich weiß nicht, was mit diesem Maultier los ist. Ich kann es nicht dazu bringen, irgendwas zu tun. Es bewegt sich nicht einmal. Ich kann ihn überhaupt nicht zum Arbeiten bringen. Der Bauer sagte, das verstehe ich nicht. Das stimmt etwas nicht. Er arbeitet großartig für mich. Er sagte, würdest du bitte vorbeikommen? Vielleicht kannst du mir zeigen, wie du mit ihm arbeitest. Der Mann kam also rüber. Das Maultier stand draußen. Er hängte den Pflug an und holte eine große Stange. Ging hinüber und schlug ihm fest, er konnte auf den Kopf. Dann kam der Bauer zurück und sagte, hü, und das Maultier zog einfach weiter. Er sagte, zuerst musst du seine Aufmerksamkeit erhalten von dem Maultier. Der Herr musste meine Aufmerksamkeit bekommen und als er dann sagte, los, beweg dich, bin ich gegangen. Das ist eine ziemlich harte Liebe, seitdem habe ich es besser gelernt. Aber als ich diese Zeit des Zerbruchs durchmachte, habe ich mich in den Herrn verliebt und wollte ihn einfach nur kennenlernen.
Ich streckte meine Hand nach ihm aus und fing an, das Wort Gottes zu durchsuchen. Und ich fand einige Schlüsselstellen, die besagen, dass wir ihn kennen können. Das ist grundsätzlich die erste Botschaft. Ich teile nur einen Bereich, aber den habe ich schon bei meinem letzten Besuch hier geteilt. Der Schlüsselvers, der mich vor Jahren wirklich aufgerüttelt hat, war Johannes 10, 27. Dort heißt es, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Jetzt wollte ich Gott kennenlernen. Ich weiß nicht, wie du jemanden kennenlernt hast, dem du nahestehst, aber ich weiß, dass ich meiner Frau näher stehe als irgendjemand sonst auf der Welt und wir haben eine sehr enge Beziehung. Und ich weiß, was es bedarf, um das zu haben. Wir haben viele Jahre zusammen verbracht, viel Qualitätszeit zusammen. Wir haben uns von Herzen einander mitgeteilt, beide Wege, und ich ziehe sie mir vor und sie mich. Und so habe ich sie kennengelernt. Als ich Jesus kennenlernte und mich in ihn verliebte, wollte ich ihn genauso kennenlernen wie meine Frau. Ich wollte eine innige Beziehung mit ihm, aber ich wusste, dass man das nicht erreichen kann, indem man ihn nur gelegentlich besucht. Das geht nicht, wenn ich nur in die Gemeinde komme und er vorbeikommt und ich ihn gesehen und gefühlt habe und ihm für ein paar Minuten begegnet bin. Und die Gegenwart war weg, bevor ich nach Hause kam. Und ich würde gelegentlich mit ihm sprechen, aber er würde mir nicht antworten. Es ist irgendwie schwer, jemanden kennenzulernen, wenn man die ganze Zeit redet, oder? Und ich sage, der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass ich, wenn ich ihn wirklich kennenlernen will, in der Lage sein muss, viel Qualitätszeit in seiner Gegenwart zu verbringen und ihn nicht nur zu besuchen. Ich muss hingehen und mich hineinbewegen und ich muss in der Lage sein, ihm von Herzen mitzuteilen, wie es mir geht. Aber noch wichtiger ist, dass er mir sein Herz mitteilt. Zwei Wege, damit ich ihn wirklich kennenlernen kann. Ich wusste nicht, ob das mit meinem Hintergrund überhaupt möglich war und war immer wieder erstaunt, dass Gott mich überhaupt errettet hat. Ich genoss es und freute mich über meine Rettung, aber ich konnte immer noch nicht verstehen, warum in aller Welt er für mich gestorben war. Ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte diese Art von Liebe einfach nicht verstehen. Doch ich wollte Gott kennenlernen und wusste nicht, ob das möglich war. Ich fühlte mich nicht würdig, aber wenn Gott sagte, dass ich das könnte, war ich bereit zu glauben. Also suchte ich in der Bibel nach einer Vollmacht, die mir bestätigte, dass ich ihn tatsächlich kennenlernen kann. Ich fand sie im Johannesevangelium im 17. Kapitel, Vers 1 bis 3. Ich zitiere viel davon, weil ich mich mit der Gesinnung eines Soldaten befassen möchte und ich das Gefühl habe, dass dies die Schlüsselsache ist, die Gott mir für heute Abend gegeben hat. Aber ich wollte vorher ein kleines Fundament legen, damit du verstehst, wo ich herkomme. In Johannes 17, 3, direkt nach dem Abendmahl, kurz bevor Jesus nach Gethsemane ging, um dort überliefert zu werden, und er wusste, dass seine Zeit gekommen war, um zu sterben und dass er seine Jünger verlassen würde, betete er dieses große Fürbittgebet zu seinem Vater für die Jünger. Und das ist, was Jesus sagte. Er hob seine Augen zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht über alles Fleisch gegeben, damit er das ewige Leben allen gebe, so viele du ihm gibst. Und er sagte, und das ist das ewige Leben, dass sie, also die Jünger, dich, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Jesus selbst hat gesagt und klar definiert, was ewiges Leben ist. Er sagte, Vater, allen, die du mir gegeben hast, habe ich das ewige Leben gegeben. Und dieses ewige Leben besteht darin, dass sie erkennen dürfen. Und dieses Wort erkennen bedeutet, dass man jemanden auf eine sehr persönliche, innige Weise kennt, so wie ein Ehemann seine Frau. Ich war so begeistert, das war die Autorität bzw. Berechtigung, nach der ich gesucht hatte. Jetzt wusste ich nicht, wie ich sie aus den Seiten herausholen konnte. Niemand hatte mir gezeigt, wie man das macht. Ich habe nicht erkannt, dass man all diese Verheißungen und Teile unseres Erbes finden kann. Aber es ist schwer, den Scheck einzulösen. Seht ihr hier, das ist ein Testament für uns. Hat schon mal jemand einen Teil seines Erbes in diesem Testament gefunden, bei dem er Probleme hatte, den Scheck einzulösen? Hast du Probleme, das aus der Bank herauszubekommen? Die Bank ist voll mit Leckereien für uns alle, aber die Schecks sind immer wieder geplatzt. Ich konnte sie aus irgendeinem Grund nicht einlösen. Ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Es gab eine Art Bedingung, einen Zugangscode für das Konto und irgendwie habe ich ihn nicht bekommen. Nun, diese Bibelstelle ist sehr klar. Wenn ich sonst nichts wüsste, wüsste ich, dass ich ewiges Leben habe. Aber ich kannte ihn nicht. Ich wusste, dass er ein Schaf war, aber ich hörte seine Stimme nicht. Ich kannte ihn nicht und ich folgte ihm nicht. Ich wollte ihm folgen, aber ich wusste nicht, wohin er ging. Ich konnte nichts hören. Wie soll ich wissen, wo jemand hingeht, wenn er mir nicht sagt, wo er hingeht? Siehst du, wie kann ich tun, was er will, wenn ich nicht höre, dass er mir sagt, was ich tun soll? Meine Kommunikation war lausig, aber ich konnte eine Brieftaube losschicken. Vielleicht bekam ich in 3 oder 4 Tagen oder einer Woche eine Antwort. Aber es ist ziemlich hart, durch das tägliche Leben zu gehen und darauf zu warten, dass eine Taube alle 3, 4 Tage mit einer Entscheidung kommt, die zu treffen ist. Ich kann auch nicht jedes Mal, wenn ich eine Antwort brauche, für eine Woche zu einer Veranstaltung oder an einen Rückzugsort gehen. Ich brauche eine Menge Antworten. Und ich sagte, das ist eine ziemlich traurige Kommunikation. Schließlich habe ich es auf 2 Blechdosen mit einer Schnur dazwischen gebracht, aber das ist immer noch nicht sehr hilfreich. Ich wusste, dass es nicht die Art war, wie Jesus mit dem Vater gemacht hat. Paulus hat es nicht so gemacht und alle Männer Gottes, Abraham, David und Gideon, haben es nicht so gemacht. Also sagte ich, hey, ich bin ein Kind Gottes, meines sollte funktionieren wie ihres. Irgendetwas stimmt nicht. Gott, du hast gesagt, dass ich dich kennen kann, also stimmt etwas nicht. Warum kann ich es nicht? Ich habe aufgehört, irgendjemand anderes zu beschuldigen, auch Gott nicht. Ich sagte, offensichtlich bin ich das Problem. Es dauert eine Weile, bis ich das herausfand, denn ich suchte überall nach dem Problem, bis ich eines Tages an einem Spiegel vorbeikam und mein Problem mich direkt ansah mit der Frage an Gott, was ist falsch an diesem Kerl? Ich wusste nicht, wie ich es herausfinden sollte, was in mir falsch war. Aber Gott, das Wort sagt, dass jeden Gedanken und jede Absicht unseres Herzens kennt. Also sagte ich, Herr, ich gebe dir meinen freien Willen. Du hast ihn mir gegeben. Ich konnte wählen, ob ich dir dienen wollte oder nicht. Jahrelang habe ich es nicht getan. Jetzt habe ich mich entschieden, dir zu dienen. Ich gebe ihn an dich zurück. Es ist mir egal, was du mit mir machst. Ich will, dass sich Johannes 17,3 in mein Leben erfüllt. Es ist mir egal, was es kostet. Offensichtlich gibt es Bedingungen. Ich weiß nicht, welche das sind. Du schon. Du hast es in deinem Wort gesagt. Ich will, dass es sich erfüllt. Wenn es irgendetwas in mir gibt, was verschwinden muss, das mich darin hindert, in deine Gegenwart zu kommen, zeige es mir. Ich tue Buße und es ist verschwunden. Wenn es etwas ist, das ich brauche, zeige du es mir und ich werde es empfangen. Es ist mir egal, wie lange es dauert, aber ich bin im Rückstand. Brems nicht. Ich sagte, Herr, das Einzige, worum ich dich bitte, das hast du mir in deinem Wort versprochen. Du würdest es nicht zulassen, dass ich über das hinaus versucht werde, was ich ertragen kann. Herr, töte mich nicht, bevor ich es vollendet habe. Aber alles, was auch nur annähernd so weit geht, ist okay. Ich will, dass es schnell geht. Das war es, was mein Herz sagte. Ich wollte mit der Sache weitermachen, weil ich im Rückstand war und Gott ging ans Werk. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, dass das alles Spaß gemacht hat. Es war nicht einfach und ich werfe meistens Dinge weg, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Ich hatte niemanden um mich herum, der mir Nachhilfe geben oder mir geholfen hätten, das zu tun, was ich wollte. Ich musste es auf die harte Tour lernen. Also habe ich eine Menge Fehler gemacht und lief in viele Sackgassen. Es war, als würde ich durch ein Labyrinth gehen. Aber Gott sei Dank kam ich eines Tages durch die Hintertür heraus. Ich habe es geschafft und ich war mir nicht sicher, wie ich dorthin gekommen war. Ich bin einfach rausgegangen und ich habe es noch einmal durchgemacht. Ich versuchte meiner Frau zu erzählen, wie ich dorthin gekommen war, aber ich war mir nicht sicher, wie. Ich war einfach eines Tages da, dann brauchte ich lange Zeit, um zu beten und Gott zu suchen, um herauszufinden, was ich eigentlich richtig gemacht habe. Und was ich getan habe, das war nicht nötig. Das meiste davon war nicht notwendig. Jetzt habe ich es auf das reduziert, was nötig war, um den Job zu erledigen. Jetzt lehre und traine ich seit über 20 Jahren, wie man in Gegenwart Gottes kommt, um in der Gegenwart zu bleiben und mit Gott in die beide Richtungen klar zu kommunizieren, um eine gute Kommunikation zu bekommen. Etwas, das jeden Moment und jeden Tag funktioniert, sodass du Gott wirklich kennenlernen und ein Freund Gottes werden kannst. Ist das aufregend? Wünschst du dir diese Art von Beziehung? Nun, das ist mein Herzensanliegen. Das ist mein Auftrag auf der ganzen Welt. Ich habe viele Jahre als Pastor gearbeitet und war total zufrieden. Ich wollte nirgendwo hin. Ich genoss gerade Gemeinschaft mit Gott und eines Tages sprach Gott zu meinem Herzen und sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Er sagte, viele von ihnen haben mich um einen Dienst gebeten, sie haben mich um Segen gebeten, sie haben mich um Gaben gebeten und ich habe ihnen diese Dinge gegeben. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, der für eine persönliche, innige Beziehung mit mir reserviert ist und nichts von diesen Dingen wird das ausfüllen. Jetzt rufen sie nach mir, sie wollen mich, nur mich. Er sagte, ich werde dich zu ihnen senden, weil ich nicht will, dass sie so lange brauchen, um zu mir zu kommen, wie du gebraucht hast, weil es niemanden gab, der dir gezeigt hat, wie du zu mir kommst. Damit beauftragte er mich, klare und einfache Anweisungen aufzuschreiben, wie man diese Art von Beziehung haben kann. Und Gott sagte, ich möchte, dass du es so aufschreibst, dass ein Tag alter Christ, wenn er sich in mich verliebt, wie du es getan hast und dein Herz nach mir gerufen hat, mich kennenzulernen, er diese Informationen nehmen, sie klar befolgen und zu mir kommen kann. Und er sagt, ich möchte, dass du klare, solide Schriftstellen vorlegst, keine Geheimnisse, um dir ohne den Schatten eines Zweifels zu beweisen, dass das, was du sagst, biblisch ist. Und der Herr hat mir aufgetragen, ein Buch mit dem Titel »Meine Schafe hören meine Stimme« zu schreiben. Ich kann das nicht alles heute Abend lehren, das wäre eine 8- bis 10-stündige Lehre, aber ich wollte sicherstellen, dass du verstehst, wovon ich rede. In diesem kleinen Buch gibt es über 120 einfache Bibelstellen, die beweisen, dass man diese Art von Beziehung haben kann. Aber es wird nicht nur gesagt, dass du sie haben kannst, sondern es wird dir auch gezeigt, wie du dein Gefäß in Ordnung bringst, um sie umzusetzen. Hierin gibt es keine verschwendeten Anstrengungen. Alles ist notwendig. Das ist kein wirklich dickes Buch. Aber was da drin steht, muss getan werden. Das meiste davon tust du wahrscheinlich schon. Es geht also darum, sich selbst zu prüfen und zu sehen, was du nicht tust, diese kleinen Korrekturen vorzunehmen, die Kommunikation zu verbessern und die Gemeinschaft mit Gott wirklich zu genießen. Jetzt sendet er mich in die ganze Welt, um diese grundlegende Botschaft weiterzugeben. Das ist die erste Priorität, die ich habe. Wenn das erste einmal im Leib Christi verankert ist, teile ich die vier christlichen Wachstumsprinzipien, die auf diesem Fundament aufbauen, um dein Wachstum zu beschleunigen und dir zu zeigen, wie du mit Gott weiter vorangehst. Ich mache auch viele Pastoren- und Leiterkonferenzen. Dort werden viele Dinge gelehrt, die man in der Bibelschule nicht gelernt hat. Ich gehe den Dingen auf den Grund, sodass sie funktionieren und beschäftige mich viel mit dem geistlichen Kampf in diesem Bereich. Ich trainiere viele Kämpfer, geistliche Kämpfer, Menschen an der Front, die es ernst meinen in ihrem Wandel mit Gott. Überall auf der Welt, wo eine große Erweckung stattfindet, habe ich mit den Diensten zusammengearbeitet, die sich in diesem Zustand der Erweckung befinden. Sie haben nicht nur einen der mächtigsten Dienste der Welt, sondern auch die gelehrigsten Menschen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Obwohl sie mehr tun als alle anderen, erkennen sie wie Paulus, dass sie noch nichts wissen, was sie wissen sollten. Sie erkennen auch, dass das Gebäude so schnell in die Höhe wächst, dass es auf sie einstürzen wird, wenn sie nicht schnell wieder an diesem Fundament arbeiten, indem sie immer tiefer und weiter graben. Denn sie haben gesehen, wie sie überall um sie herum in Orten, in denen Erweckung stattfand, eingestürzt sind. Das hat einige von ihnen erschreckt, weil sie erkannten, dass eine Erweckung auf sie zukommt. Deshalb sind sie offen für die Lehre, um sicherzustellen, dass ihr Fundament stark ist, weil sie zuvor erkannt haben, dass sie es nicht waren, denn sie haben zu viele aufsteigen und niederkommen sehen und sie wollen, dass es aufwärts geht und bleibt. Das wollte ich auch und so habe ich ein Dienst für den Leib Christi, der dieses Fundament legt. Ich gehe in alle Nationen der Welt, ich gehe zu allen Denominationen. Für mich macht es keinen Unterschied, welcher Name an der Tür steht. Das Einzige, was für mich zählt, ist, ob du die Bedingungen meines Auftrags erfüllst. Hast du ein Herz für Gott? Willst du ihn wirklich kennenlernen? Davon hängt es ab, wohin ich gehe, und wenn ich gehe, öffne ich mein Herz und teile das, was Gott mir gegeben hat. Ohne Bedingungen zu stellen. Ich baue keinen Dienst auf, ich versuche nicht, ein Königreich zu errichten, ich arbeite mit Diensten, die schon da sind, wie dieser, der etwas tut. Er brennt dafür, etwas für Gott zu tun. Du verwendest die Werkzeuge, die du hast, aber wir können unsere Werkzeuge immer ein wenig schärfen. Wir können immer noch ein oder zwei weitere Waffen aufnehmen und lernen, wie man sie einsetzt. Alles, um wirkungsvoller zu sein. So wie eine natürliche Armee, die zwar mit der Ausrüstung kämpft, die sie hat, aber im Hintergrund gibt es jemanden, der an der Ausrüstung arbeitet und versucht, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn sie es bekommen, setzen sie es ein und ersetzen das andere, wenn es wirkungsvoller ist. Verstehst du das? Was ich damit sagen will, du kannst also nicht einfach da sitzen und eine 50-Euro-Ausrüstung benutzen. Unser Land hat gerade einen Krieg hinter sich, aber wir haben keine Ausrüstung aus dem Zweiten Weltkrieg benutzt. Im Zweiten Weltkrieg hat sie funktioniert, aber in diesem Krieg hätte sie es nicht. Wir haben die Ausrüstung verbessert und deshalb war sie so wirkungsvoll. Zehntausende deiner Brüder in diesem und unserem Land wären verloren gewesen, wenn wir die Waffen verwendet hätten, die wir im Zweiten Weltkrieg eingesetzt haben. Ist dir das klar? Es gab eine Modernisierung der Waffen. So ist es auch im Leib Christi. Ja, verwende, was du hast, aber sei immer auf der Suche nach mehr. Geh in dem Licht, das du hast, aber sei immer auf der Suche nach mehr. Nimm nie die Einstellung an, du seist angekommen. Gott hat mich vor langer Zeit ernüchtert, als ich ein junger Mann im Dienst war, ich dachte, ich käme weiter. Ich hatte so viel Offenbarung, dass ich ein bisschen übermütig wurde und nicht merkte, dass ich es war. Und der Herr sagte,
ich will dir etwas sagen. Er sagte, ich habe keine Absolventen. Ich habe keine Absolventen. Ich war zwar ein Lehrer, aber ich war immer noch ein Student. Ich fing als Vollzeitstudent an, dann kam endlich an den Punkt, an dem ich reif genug war, dass Gott anfing, mich zeitweise im Dienst einzusetzen. Ich war immer noch ein Vollzeitstudent, aber ich diente in Teilzeit. Dann war es endlich soweit, dass er mich zum Vollzeitprediger machte. Aber am Anfang habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dass du vielleicht noch ein Teilzeitstudent sein wirst. Jetzt reise ich schon seit Jahren durch die ganze Welt, aber ich bin immer noch ein Teilzeitstudent. Überall, wo ich hinkomme, wenn ich mit den Menschen in der Erweckung arbeite, wenn ich mit dem Pastor zu tun habe, wenn ich mich mit irgendjemandem austausche, dann weiß ich nicht, was Gott dir sagt. Was tut Gott in deinem Leben? Ich habe keine Zeit, um alle Antworten zu finden. Deshalb soll der Leib gut zusammengefügt sein. Vielleicht hast du 10 Jahre gebraucht, um zu lernen, wie du etwas richtig machen kannst. Ich habe keine 10 Jahre Zeit dafür, aber du könntest es mir in 30 Minuten sagen. Wenn ich Ohren habe zu hören, kann ich das, was du auf die harte Tour gelernt hast, aufnehmen und das, was ich habe, verbessern und weitermachen. Wenn wir das, was wir auf die harte Tour gelernt haben, aus jedem von uns herausholen können und wir wissen, dass es funktioniert und es dann wieder in jeden hineinstecken, weißt du, wie sehr wir dann wachsen würden? Mit dem, was funktioniert. Ohne zu zählen, was nicht so funktioniert. Schau auf all die Offenbarungen in diesem Raum und was nicht funktioniert. Wie viel Erfahrung hast du mit den Dingen, die nicht funktionieren? Dass du inzwischen von den Dingen überzeugt bist, die nicht funktionieren, obwohl du einmal geglaubt hast, sie würden funktionieren. Es kann also sein, dass du 20 Jahre lang versucht hast, etwas zu tun, das nicht funktioniert, und jetzt bist du also schon überzeugt und weißt auswendig, warum es nie funktioniert hat. Aber jemand, der neben dir sitzt, hat gerade die zündende Idee, dass es funktionieren könnte. Sie wussten nicht, woher es kommt. Wenn sie auf dich hören, erspart ihnen das vielleicht 20 Jahre harte Arbeit. Verstehst du, was ich meine? Nun, Gott baut geistliche Gebäude. Wir sind das Gebäude, das Gott gebaut hat. Wir sind keine Gebäude, das von Händen erbaut wird, durch Hände, durch Menschen. Gott baut ein Gebäude. Es ist ein kostbares Gebäude, ein Gebäude, das die Wohnung Gottes sein wird. Aber er baut auch starke, reife Männer und Frauen auf, die das volle Maß seines Sohnes Christus erreichen. Er sagte, dass wir die Werke, die er getan hat, auch tun werden. Aber was waren die Werke, die Jesus tat? Er sagte, ich bin gekommen, um das Werk meines Vaters zu tun. Und dieses Werk war, das Werk des Teufels zu zerstören. Er war gekommen, um das Werk des Teufels zu zerstören. Das ist Kriegsführung, Leute. Es braucht einen Soldaten, um gegen den Teufel zu kämpfen. Er wird nicht einfach aufgeben, nur weil du sagst, ich bin ein Kind Gottes, das gehört mir, also geh jetzt. Verstehst du? Wenn ich ihn das nicht beeindruckt, wird er kämpfen. Du wirst ihn dazu bringen müssen, sich zu bewegen. Weißt du, was ich meine? Du wirst etwas tun müssen, damit er sich bewegt. Er wird sich nicht einfach umdrehen und sich totstellen. Verstehst du? Ich habe die Rückseite des Buches gelesen. Ich weiß, dass er bereits verloren hat, aber er glaubt das noch nicht. Siehst du? Das ist die Realität. Wir gewinnen. Aber er scheint das noch nicht begriffen zu haben. Das wird noch, aber in der Zwischenzeit müssen wir ihm so lange auf den Kopf hauen, bis er es begreift, denn er wird weiterhin versuchen, uns Dinge wegzunehmen. Wenn du ein Gebäude baust und ich war gesegnet, dass der Pastor mir die Dinge gezeigt hat, die seit meinem Besuch vor 2 Jahren an dem Gebäude gemacht wurden, da war jemand sehr fleißig und er hat eine Menge Arbeit geleistet. Das sieht toll aus. Bei einem geistlichen Gebäude oder auch bei diesem Gebäude, was ist der wichtigste Teil eines Gebäudes? Das Fundament. Das Fundament ist der wichtigste Teil. Und wenn du ein mehrstöckiges Gebäude bauen willst, ist der wichtigste Teil des Fundaments der Eckstein. Er ist der kostbarste im Fundament. Denn deine Mauer, die Korrektheit des Ganzen, hängt davon ab, dass dieser Eckstein richtig gesetzt ist. Das ist der wichtigste Teil davon. Wir sind ein geistliches Gebäude. Wir sind alle lebendige Steine, die vorbereitet und geformt werden, um in das Gebäude zu passen. Das Wort Gottes sagt, dass wir auf dem Fundament der Apostel und Propheten gebaut sind, wobei Jesus Christus selbst der wichtigste Eckstein ist. Ein Teil meines Dienstes besteht darin, im Leib Christi überall in der Welt und Einzelpersonen zu helfen, ihr Fundament zu prüfen und sicherzustellen, dass dein Eckstein richtig gelegt ist.
Denn jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme und strukturelle Probleme in ihrem geistlichen Leben entdecke, haben sie diese Art von Achterbahn-Hintergrundgeschichte. Sie haben diese Höhen und Tiefen, sie bauen etwas auf und dann kommt ein kleiner Sturm und alles stürzt ein. Was sagt ihr das? Es sind strukturelle Probleme, es sind Probleme mit dem Fundament und man kann sie normalerweise bis zum Eckstein zurückverfolgen. Es kostet viel Zeit und Mühe, etwas aufzubauen, nur um es wieder zusammenfallen zu lassen, den Platz zu säubern, es wieder aufzubauen und zusammenfallen zu lassen. Das ist ein großer Aufwand und die Leute, die das über Jahre hinweg gemacht haben, sind davon überzeugt, dass es unmöglich ist, das Ding jemals aufzurichten oder dass zumindest es sehr schwierig ist. Also geben sich viele von ihnen mit einer kleinen, einstöckigen Hütte zufrieden, weil es nicht viel Fundament benötigt, um sie zu halten. Sie verlieren ihre Vision von der großen Villa, die Gott ihnen versprochen hat, und geben sich mit der Hütte zufrieden, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde mich nicht mit einer Hütte zufrieden geben. Ich will, was Gott mir versprochen hat. Ich will das sein, wozu Gott mich bestimmt hat. Und er ist der Baumeister und ich will ihm die Verantwortung für den Bau übertragen. Ich hatte eine gewisse Vergangenheit auf diesem Auf und Ab. Damals war ich der Generalunternehmer. Aber um dir zu zeigen, wie gut ich darin war, nachdem ich Herr war, kam der Zeitpunkt, als ich ihn zum Herrn machte und ihm erlaubte, Herr in meinem Leben zu sein. Ich konnte nicht glauben, dass er den Job übernehmen würde. Ist dir klar, was für ein Segen es war, dass er diesen Job übernahm, nachdem ich viele Jahre lang so viel Mist gebaut habe? Und doch sehe ich Menschen auf der ganzen Welt, die gegen Gott kämpfen, als hätten sie Angst, ihm die Führung zu überlassen. Leute, er ist gut darin, das ist sein Job. Er weiß, was er tut und er hat alles, was es braucht, um seine Entscheidungen umzusetzen. Ich habe eine Menge guter Entscheidungen getroffen, aber ich hatte nicht das Zeug dazu, sie auszuführen. Wenn er eine Entscheidung trifft, zum Beispiel wie diesen Flügel anbauen wollen, er hat die nötigen Vorkehrungen getroffen, um es um den Flügel zu erweitern. Es ist nett, dass er für das Gebäude zuständig ist, um den Eckstein in deinem geistlichen Leben richtig zu legen. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, denn wie gesagt, ich möchte noch etwas anderes machen, solange ich Zeit habe. Aber es ist wichtig, dass ich das hier mitteile. Ich glaube, es braucht zwei Dinge, damit dieser Eckstein im Leben eines Christen richtig gelegt wird. Ein Teil des Problems ist, dass viele Christen annehmen, dass etwas da ist, was nicht da ist. Sie gehen davon aus, dass sie das richtige Fundament haben. Sie gehen davon aus, dass der Eckstein richtig gelegt ist, obwohl es in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Und sie machen sich nie die Mühe, um es zu überprüfen, weil sie eine Vermutung haben. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich glaube, dass es nötig ist, diesen Eckstein richtig zu setzen, damit der Rest des Gebäudes mit einem kontinuierlichen Erweiterungsplan ohne diese Höhen und Tiefen gebaut werden kann. Ich glaube, dazu muss Jesus Christus deine erste Liebe sein. Deine erste Liebe. Jedes Kind Gottes, das ich irgendwo auf der Welt und in jeder Kultur frage, liebst du den Herrn? Sie werden die Hand heben. Wenn ich viele von ihnen fragen würde, ist er deine erste Liebe? Hebt eure Hände, würden viele von ihnen immer noch die Hände heben. Aber wenn sie ihr Leben im Licht der Heiligen Schrift prüfen, um zu sehen, ob sie beweisen können, dass er ihre erste Liebe ist, stellen viele von ihnen fest, dass er es nicht ist. Oft ist er die Nummer 2, 3, 4, 20, 80, aber sehr selten ist er die erste Liebe. Aber Jesus gibt sich nicht mit der Nummer 2, 3, 4 zufrieden, sondern nur mit der Nummer 1. Er muss deine erste Liebe sein. Und er muss auch dein Herr sein. Auch hier kann ich Menschen auf der ganzen Welt fragen, wenn Jesus Christus dein Herr ist, hebe jetzt deine Hand. Aber wenn ich eine Stunde lang darüber lehre, was wirklich praktische Herrschaft Jesu in deinem Leben ist, werden viele von ihnen nicht in der Lage sein, ihre Hand zu heben, wenn ich die Lehre beende. Verstehst du, was ich sagen will? Es kommt nicht darauf an, was wir für richtig halten, sondern darauf, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir vor Gott stehen, werden wir nach dem Wort Gottes beurteilt. Wir werden nach Gottes Maßstab beurteilt, nicht nach dem eines anderen. Deshalb ist es wichtig, dass wir es jetzt herausfinden und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ich will nicht, wenn ich vor Gott stehe, herausfinden, warum der Teufel 20 Jahre lang Sachen von mir stehlen konnte, weil ich etwas angenommen habe. Das will ich nicht tun. Ich will es jetzt wissen, solange ich noch Zeit habe, mich darauf einzustellen und es zurückzunehmen, um nichts zu verpassen, was Gott für mein Leben hat. Und ich möchte nicht, dass andere Kinder Gottes es verpassen. Wenn Gott nicht beständig und schnell in deinem Leben arbeitet, sodass es offensichtlich ist, dass du immer mehr zu dem wirst, was du nach dem Wort Gottes sein sollst, und es Frucht gibt, die das beweist, dann stimmt etwas mit dem Bauprojekt nicht. Wenn er buchstäblich das Sagen hat, ist er bereit. Verstehst du das? Er hat das ganze Baumaterial. Er muss nicht warten, bis er genug Geld gespart hat, um es zu bauen. Er hat alles, was benötigt wird. Also sollte es dafür eine Menge Frucht geben. Es ist also sehr wichtig, diese beiden Dinge festzulegen. Dann wird der Rest des Gebäudes seinen Platz bekommen. Stürme werden es treffen, aber es wird nicht einstürzen. Wie man das macht, steht in dem Buch: Meine Schafe hören meine Stimme. Okay? Ich habe jetzt nicht Zeit, auf jedes Detail einzugehen. Eigentlich haben wir heute Abend keine Zeit, denn ich habe etwas auf dem Herzen und der Teufel will nicht, dass ich es mitteile. Deshalb versuche ich, ein paar Grundlagen zu legen und euch Zeit zu geben, mich ein bisschen kennenzulernen, denen, die mich zuvor noch nicht gesehen haben. Ich möchte, dass du so lange da sitzt, bis du Gott fragst, ist dieser Typ echt oder nicht? Denn ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Aber ich habe heute Abend eine Menge zu sagen. Ich würde gerne langsamer und sanfter sprechen, aber meine Zeit läuft. Ich werde nicht alles sagen können. Nun, ich habe verschiedene Verantwortungen. Eine davon ist, dass ich als Bruder im Herrn Brüder und Schwestern finde, und wenn der Satan sie herumjagt, dann schaffe ich ihn dir vom Hals. Ich mag es nicht, wenn der Teufel mit meinen Brüdern und Schwestern sein Spiel treibt. Wenn du nicht weißt, wie du den loswirst, zeige ich es dir. Wie du ihn loswirst, und ich helfe dir, ihn fernzuhalten. Ich werde geduldig mit einem Babychristen arbeiten. Ich werde so sanft wie möglich sein, aber wenn ich auf das Schlachtfeld gehe, habe ich eine andere Einstellung. Wenn ich dem Feind gegenüberstehe, spiele ich kein Spielchen. Ich spiele mit meinen Brüdern und Schwestern im Haus, das weißt du. Aber ich spiele keine Spiele, wenn ich das Schlachtfeld betrete. Ich spiele um jeden Preis. Ich bin ein Kämpfer, wenn ich da draußen stehe. Wenn ich zu meiner Frau nach Hause komme, in der natürlichen Armee war ich ein Soldat, ich war ein Fachmann in dem, was ich tat, dann komme ich nicht nach Hause und versuche, sie zu treten. Sie ist meine Frau. Sie könnte mir dort mit einer Pfanne eins überziehen oder so. Aber weißt du, ich bin sehr sanft zu meiner Frau, sehr liebevoll. Aber ich habe Leute in der Bandenbekämpfung ausgebildet, um sie für den Umgang mit den Banden zu schulen. Das ist ein hartes Training, verstehst du? Was ich sagen will, ich unterrichte den Nahkampf, diese Art von Zeug im Natürlichen, vor Jahren. Jetzt mache ich dasselbe mit Soldaten im geistlichen Bereich. Ich bilde Soldaten aus, wie man kämpft, aber ich bilde auch meine jüngeren Brüder und Schwestern aus, wie man sich in den Schoß unseres Vaters begibt und wie man eine Liebesbeziehung mit ihnen hat. Das ist auch Teil meines geistlichen Dienstes. Ich möchte, dass du diesen Teil verstehst, aber jetzt möchte ich dir etwas über das Soldatsein erzählen, weil ich glaube, dass Gott möchte, dass du hörst, weil ich glaube, dass du etwas tust und ich glaube, dass du noch viel mehr tun wirst, okay? Aber jeden Vorsprung, den du bei dem, was du in der Zukunft tun wirst, bekommen kannst, ist auch viel wert. Verstehst du? Jeder Vorteil, den du bekommst, um ein Soldat wirkungsvoller zu sein, wird in der Welt, im Leben von Menschen, mit denen du in Berührung kommst, einen Unterschied machen, wie erfolgreich du bist. Es geht nicht darum, ob du überlebst oder nicht. Ich glaube, dass du das Zeug dazu hast, es zu schaffen. Aber ich möchte dich ermutigen, so viel wie möglich über den Feind zu lernen, denn es heißt ja, ich will nicht, dass du unwissend bist über seine Schliche. Er wird nicht klein beigeben, er hat Tricks, die er gegen dich einsetzen wird. Hat er versucht, welche gegen dich einzusetzen? Hat er aufgegeben und die Engländer überlassen? Das tut er doch nicht, oder? Ihr müsst das Land einnehmen. Und deshalb müssen wir alles lernen, was wir können. Schauen wir uns an, wie es ist, ein Soldat zu sein. Schlage mit mir 2. Timotheus Kapitel 2 auf. 2. Timotheus Kapitel 2. Okay. Ich werde heute Abend nicht in der Lage sein, eine erschöpfende Lehre zu diesem Thema zu halten, aber ich möchte auf einen Bereich eingehen und einige wichtige Punkte nennen, die dir die Augen öffnen und dich in einigen Bereichen ermutigen werden, wenn du irgendein Problem hast. Sei es körperlich, geistig, seelisch, was auch immer das Problem ist. Hast du realisiert, wie wichtig es ist, dass wir eine gute Diagnose über das Problem bekommen? Wenn du zu einem Arzt gehst und sie eine gute Diagnose stellen können, was mit dir nicht in Ordnung ist, können sie das meiste behandeln. Aber wenn sie eine Fehldiagnose stellen, ist das ernst. Du könntest zum Beispiel einen entzündeten Blinddarm haben und wenn du zum Arzt gehst, sollst du als erstes den Mund öffnen, die Zungen herausstrecken und dir den Rachen anziehen lassen. Was wäre, wenn sie das täten und sagen, meine Güte, du hast eine Mandelentzündung. Wir müssen die Mandeln rausnehmen. Also lässt du dich darauf ein und sie machen eine Mandelentfernung, schicken dich nach Hause und 2 Tage später ist dein Blinddarm geplatzt und du bist gestorben. Sie haben dich mit einer schönen Mandeloperation beerdigt. Was hatte das gebracht? Das war nicht das Problem. Siehst du, das passiert vielen Menschen im Geiste und der Teufel wird dir diesen Trick vorspielen. Du merkst, dass etwas nicht stimmt, dass etwas in deinem Geist nicht stimmt und du suchst nach der Antwort. Er hilft dir, eine falsche Diagnose zu stellen und dich damit zu beschäftigen, diese zu behandeln, während du in der Zwischenzeit vergisst, was das eigentliche Problem ist. Das sind nur ein paar einfache Tricks von ihm. Okay, lasst uns in Kapitel 2, Vers 1 damit beginnen, ein Soldat zu sein. Paulus spricht zu Timotheus. Er sagt, darum, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, unter vielen Zeugen, das teilst du mit treuen Männern, die auch andere zu lehren vermögen. Darum ertrage die Härten wie ein guter Soldat Jesu Christi. Kein Mensch, der Krieg führt, verwickelt sich in die Angelegenheit dieses Lebens, damit er dem gefällt, der ihn zum Soldaten auserwählt hat. Und wenn ein Mensch auch nach Vollkommenheit strebt, so wird er doch nicht gekrönt, es sei denn, er hat rechtmäßig gekämpft. Paulus sprach zu Timotheus und sagte, Timotheus, das, was du unter vielen Zeugen von mir gehört hast, habe ich dir anvertraut und ich gebe dir die Anweisungen. Du suchst dir andere treue Männer und Frauen und teilst mit ihnen, was ich dir gegeben habe, damit sie auch andere treu lehren können. Das ist, worüber ich spreche, der Leib Christi. Ich bringe euch die Dinge, die ich gelernt habe. Ich suche treue Männer und Frauen, jemanden, dem ich eine Offenbarung anvertrauen kann, damit du, wenn du anderen Menschen, Männer und Frauen findest, sie auch lehrst und der Leib Christi lernt. Ich kann ja nicht zu jedem im Leib Christi gehen, dafür habe ich keine Zeit. Du kannst nicht zu jedem im Leib Christi gehen, aber finde jemanden, der treu ist und teile mit ihm, was du im Leben hast. Und ermutige ihn, wenn er jemanden anderen kennt, der treu ist, mit ihm zu teilen, was er in diesem Leben hat. Damit diese Art von echter Offenbarung, die funktioniert, diejenigen erreicht, die gläubig sind, weil sie es sind, die etwas damit anfangen können. Er sagte, verstehe jetzt, dass du als guter Soldat einige Härten ertragen musst. Es gibt keine Möglichkeit, ein guter Soldat zu sein, ohne Härten zu ertragen, denn der Krieg hat einige harte Seiten. Als ich ein echter Soldat war, mussten wir lernen, Härten zu ertragen. Wir mussten eine Grundausbildung durchlaufen, das hat mich fast umgebracht. Weißt du, ich war nicht bereit dafür. Ich dachte, ich sei in Form, aber ich wusste nicht, was Form ist. Sie steckten mich in die Grundausbildung. Als ich dort erschien, waren sie nicht nett zu mir. Der alte Feldwebel sah mich an und ich dachte, ich sei ein Soldat. Weil ich mich gemeldet habe und die Papiere unterschrieben hatte, er sagte, das macht dich nicht zum Soldaten, also lass mich nie wieder hören, dass du ein Soldat bist. Er sagte, ich bin noch nicht mal sicher, ob du ein Mensch bist, das war's. Und ich sagte, Junge, ich muss daran denken, wie nett meine Mutter zu Hause zu mir gewesen ist. Aber er sagte, du gehörst jetzt mir und wenn du überlebst, wirst du ein Soldat sein, wenn ich mit dir fertig bin. Oder ich töte dich bei dem Versuch, dich zu einem zu machen. Ich sagte, Mann, das ist aber nett. Damals war ich jung und hatte schöne Haare, gewelltes Haar und ich hatte viel mehr Haare, aber richtig gewellt. Und sie gaben mir einen dieser netten 15-Sekunden Haarschnitte. Und ich hatte nichts. Weißt du, und alles, was ich abstehen hatte, waren meine Ohren. Die wie 2 Flügel waren, die dort abstanden und ich dachte, ich sähe ziemlich gut aus, als ich dort auftauchte. Aber das sah ziemlich traurig aus. Willkommen in der Armee. Zum Glück wird unsere Armee von unserem Vater geführt, der mich liebt. Ich glaube, dieser Mann hat mich nicht besonders geliebt. Das stimmt. Aber er hat mich zum Soldaten gemacht, denn dieser Mann war ein echter Soldat. Er kam aus dem 2. Weltkrieg und wusste, was es heißt, Soldat zu sein. Und er wusste, wenn wir wieder in den Krieg zögen, müsste er vielleicht jemanden wie mich mitnehmen und sein Leben könnte davon abhängen, dass ich meinen Job mache. Deshalb wollte er sicher gehen, dass ich meine Arbeit machen würde, wenn ich mit ihm gehen würde. Du verstehst?
Damals schien es hart zu sein und ich hätte einige Härten zu ertragen, aber später blickte ich zurück und weiß es zu schätzen, denn wenn er nicht so damit umgegangen wäre, wie er es tat, hätten wir nie gelernt, was wir lernen mussten. Okay, du weißt, dass ich eine Menge Möglichkeiten hatte, wie er es etwas gnädiger hätte machen können, aber ich kann nicht bestreiten, dass er seine Arbeit erledigt hat. Nun manchmal, selbst ein Diener Gottes oder im Dienst Gottes, trifft Gott Entscheidungen für dein Leben, die ein bisschen hart erscheinen. Es scheint nicht ganz fair zu sein. Hat jemand schon mal erlebt, dass Gott dich so behandelt hat? Du weißt, dass er dich liebt. Doch fragst du dich, warum hat er das zugelassen? Ist er jemand, der noch nie durch eine harte Situation gegangen ist? Ihr habt alle schon Schweres durchgemacht, das kann ich sagen. Ich glaube, ich muss nicht einmal mit euch reden. Ich weiß, dass ihr alle schon einige Härten durchgemacht habt. Jeder wird durch Prüfungen gehen, jeder hat Trübsal erlebt, aber der Herr sagt, mach dir darüber keine Sorgen, lass dich ermutigen, denn die Prüfung deines Glaubens ist viel kostbarer als Gold. Es ist notwendig. Wir verstehen das nicht, aber es ist notwendig und wir müssen es ertragen. Manche Menschen halten das nicht aus, sie laufen davon. Die Bibel sagt, am Ende der Tage werden sie gesunde Lehren nicht ertragen. Sie werden wegrennen. Sie werden jemanden finden, der ihnen die Ohren kitzelt und ihnen sagt, dass sie nichts zu tun brauchen. Lehnt euch einfach zurück. Es ist egal. Lebt einfach weiter so, wie ihr wollt. Seid fleischlich, seid egoistisch, wie alle anderen auf der Welt. Das ist in Ordnung. Du hast Jesus angenommen. Er kommt dich in der Kneipe abholen. Das ist ernst. Das ist gefährlich. Wir müssen uns um einige Dinge kümmern. Wir sollen uns um die Angelegenheiten unseres Vaters kümmern. Also sagte er, lerne Härten zu ertragen wie ein guter Soldat. Dann sagte er, niemand, der Krieg führt, verwickelt sich in die Angelegenheit dieses Lebens, um dem zu gefallen, der ihn berufen hat, ein guter Soldat zu sein. Lasst euch also nicht von den Dingen dieser Welt gefangen nehmen. Ja, du musst in der Welt sein, aber du darfst nicht dabei auffallen. Du darfst dich nicht von ihr vereinnehmen lassen. Siehst du, so fesselt dich der Satan, bevor du überhaupt an die Kriegsfront kommst. Du musst frei sein, um zu kämpfen. Amen. Er sagte, wenn du nach Meisterschaft strebst oder wenn du versuchst, gut darin zu werden und es zu beherrschen, dann verstehe, sagte Paulus zu Timotheus, du musst die Regeln beachten. Du kannst dir also keine eigene Vorstellung davon machen, wie man Soldat ist. Du musst dich der Ausbildung durch den Heiligen Geist und Gott unterordnen und dich von ihm vorbereiten lassen. Du musst es auf rechtmäßige Weise tun. Okay, erinnerst du dich noch an den Golfkrieg, als deine Streitkräfte und unsere Streitkräfte gegen den Irak aufmarschiert sind? Erinnerst du dich an die Vergleiche zwischen den beiden Streitkräften, die sie anstellten? Sie bewerteten die Armeen, sie stuften den Irak als Nummer 4 in der Welt ein, im Sinne militärischer Macht. Und dann hatten sie die Statistiken auf dem Bildschirm. Und sie hatten so viele Soldaten, wir hatten so viele, sie hatten so viele Panzer, wir so viele Panzer und so viele Flugzeuge, so viele Kriegsschiffe, so viele Raketen. Und sie verglichen sie und es sah so aus, als ob das ein echtes Hin und Her werden würde. Sie sagten voraus, wie viele Zehntausende oder Hunderttausende von Soldaten sterben würden, wenn wir uns für eine Invasion in den Irak entscheiden. Erinnerst du dich daran? Okay, das war ihre Schlussfolgerung aus allen Statistiken. Wie viele haben wir verloren? Wie viele Hunderttausende Soldaten haben wir verloren? Wir haben ein paar Menschen verloren, aber ich garantiere dir, dass er als einer der einseitigsten Kriege in der Geschichte eingehen wird, die je geführt wurden. Bei der Masse der Armeen, die aufgestellt waren, ist es ein absolutes Wunder, dass wir nicht mehr Soldaten verloren haben als diese wenigen. Und wenn man bedenkt, dass mehr als die Hälfte davon durch uns selbst getötet wurden, nicht vom Feind, sondern durch eigenen Beschuss getötet wurden, das ist immer noch eine Tragödie, aber selbst damit waren die Zahlen sehr niedrig. Doch wie kommt es, dass es nach den Zahlen so aussah, als wäre es fast ein ausgeglichener Kampf und zumindest knapp, aber in Wirklichkeit war es nicht mal annähernd knapp. Dafür muss es einen Grund geben. Schauen wir uns ein paar weitere Armeen an. Auf der Welt gibt es mindestens 167 Nationen, von denen die meisten über eine Armee verfügen. Du bist im Vereinigten Königreich. Ich bin in den Vereinigten Staaten. Unsere beiden Länder haben eine Armee. Aber wir sind auch Bürger des Reiches Gottes. Das ist ein geistiges Reich, kein natürliches Reich. Aber in der geistigen Welt gibt es nur zwei Reiche. Es gibt jetzt nicht 168 oder 170, irgendwas, es ändert sich ständig. Es gibt nur zwei Reiche, das Reich des Lichts und Gottes Reich. Und das Reich der Finsternis, das ist das Reich Satans. Beide Reiche haben eine Armee. Ist dir das klar? Beide Reiche haben eine Armee. Schauen wir uns die Statistiken dazu an und vergleichen wir die beiden Armeen. Damit wir nicht in Unwissenheit sind und ein gewisses Verständnis haben, fangen wir mit den Oberbefehlshabern an, so wie der Präsident der Vereinigten Staaten oder eben wer der Oberbefehlshaber ist. Wer ist im Reich der Finsternis der Oberbefehlshaber? Ja? Satan, ja. Wer ist im Reich des Lichts der Oberbefehlshaber? Gott. Der allmächtige Gott, der Vater. Er ist der Oberbefehlshaber. Wie sind die beiden Oberbefehlshaber im Vergleich? Welche Armee hat deiner Meinung nach den besten Befehlshaber? Und wer hat dann den klügsten? Wer trifft die besten Kriegsentscheidungen und hat die meisten Ressourcen, um seine Entscheidungen zu untermauern? Was meinst du? Ist das ein guter Vergleich? Nicht einmal annähernd, oder? Wenn du dich in diesem Bereich bewegst, reden wir über die oberste Befehlsgewalt. Unsere ist zufällig eine Gottheit mit kreativen Fähigkeiten. Hier drüben war es ein Erzengel. Er hat keine schöpferischen Fähigkeiten. Der Oberbefehlshaber des Reiches der Finsternis, Satan, war Luzifer. Er war ein Erzengel, ein mächtiges Wesen. Aber er ist kein Gott. Er hat keine schöpferische Macht. Doch neben dem Vater gibt es noch den Sohn, der den nächsten Rang hat. Er ist der Sohn des Vaters und der Vater hat alles im Himmel und auf der Erde unter die Obhut seines Sohnes gestellt. Er gab ihm die Autorität über alles. Er ist der Oberbefehlshaber der Armee, richtig? Satan hat keinen Sohn, der göttlich ist. Wir haben hier eine Leerstelle. Und wir haben den Heiligen Geist, der zur Verfügung steht und sich bewegt. Die Kraft des Heiligen Geistes überall. Oh, drei. Satan hat keine. Er tut nur so, als ob er einer wäre, aber er hat nichts bekommen. Er füllt einen Job aus, für den er eigentlich nicht geeignet ist. Die zweitmächtigsten Wesen im Universum, das sind die Erzengel. Es gibt nichts Mächtigeres als ein Erzengel. Gott hat nichts im Universum erschaffen, das mächtiger ist als ein Erzengel. Und soweit ich das Wort Gottes verstehe, weiß ich nicht, wie viele es sind, aber in der Bibel werden nur drei davon erwähnt. Da war Luzifer, der jetzt Satan ist, und dann Michael und Gabriel. Okay? Wie viele Erzengel hat das Reich der Finsternis, die in einem Amt arbeiten? Sagt mir jemand das, bitte? Sie haben keinen. Denn der Einzige, den sie haben, ist Luzifer. Und er ist zum Oberbefehlshaber aufgestiegen. Das hat einen freien Platz hinterlassen, weißt du? Jetzt kann er einen Engel auf diesen Platz setzen, aber es ist kein Erzengel. Und er hat nicht die Fähigkeiten, ihn zu einem Erzengel zu machen. Ist also ein Engel, der vielleicht nur so tut, als ob er eine wäre. Aber hier auf unserer Seite haben wir mindestens zwei, Michael und Gabriel, echte Erzengel. Also haben wir auch in diesem Bereich eine Art Ungleichgewicht. Der nächste Bereich sind all deine Generäle, deine Anführer und deine Fürsten auf der ganzen Welt, die Engel. Wie viele hat Satan, also das Reich der Finsternis? Okay. Ein Drittel von dem, was im Himmel war, okay. Wie viele bleiben dann für das Reich des Lichts übrig? Zwei Drittel, mindestens 2:1, oder? Das setzt voraus, dass unser Oberbefehlshaber dieses Drittel nicht ersetzt hat, was er tun kann, wenn er es will. Und er hätte sogar noch eine paar Billionen drauflegen können, wenn er gewollt hätte. Das ist sein Privileg. Er kann es, wenn er will. Satan kann es nicht. Er steckt mit dem Drittel fest, das mit ihm gegangen ist. Er kann nicht mehr bekommen. Das ist alles, was sie haben. Amen.
Es gibt keine Grenzen für das, was wir haben können. Erzengel eingeschlossen. Gott kann 500.000 Erzengel erschaffen, wenn er will. Der Teufel hat keine. Es sei denn, er legt das Amt des Oberbefehlshabers nieder, dann hat er einen, aber er muss zwischen den beiden Ämtern hin und her laufen, wenn er beides machen will. So, und jetzt geht es weiter im Reich. Was ist mit den physischen, menschlichen Soldaten in diesen beiden Armeen? In der natürlichen Armee in den Vereinigten Staaten gibt es Spezialkräfte. Wie nennt ihr das bei euch? SS, okay. Das sind eure Elite-Soldaten. Für sie ist die Ausbildung viel härter als für einen normalen Soldaten. Nun, im geistlichen Bereich wäre das für Satan ein menschliches Gefäß, das ihn als obersten Befehlshaber anerkennt, ihm sein Leben vollständig überlässt, bereit ist, für ihn zu sterben und sich völlig von ihm kontrollieren zu lassen. Wir würden so jemanden als völlig von Dämonen besessen bezeichnen, der alles tun würde, was Satan ihm befiehlt. Gelegentlich kommt es vor, dass ein solcher Mensch in der Welt gesehen wird. Aber er hat nicht allzu viele Menschen, die ihm auf diese Weise verpflichtet sind, verstehst du? Hier im Reich des Lichts wäre das gleiche jemand, der sich zu 100% dem Herrn Jesus Christus hingibt. Sie sind völlig erfüllt von seinem Geist, sie tun alles, was er ihnen sagt, sogar sterben. Sie sind bereit, ihr Leben zu lassen. Nun, der Rang ist da drüben auch ziemlich dünn. Und ich bin mir nicht sicher, wer von ihnen im Vorteil ist, aber es ist ziemlich dünn. Ich glaube, wir haben da einen kleinen Vorsprung. Dann gibt es noch reguläre Soldaten, die den Befehlen folgen, die sie verwenden können. Und auch davon gibt es nicht viele. Aber es gibt Soldaten auf beiden Seiten. Dann gibt es noch die allgemeine Bevölkerung, die bei ihren Bemühungen im Krieg irgendwie unterwegs sind. Aber sie können etwas tun. Verstehst du, was ich meine? Sie arbeiten vielleicht in einer Fabrik, stellen Munition her und machen irgendetwas anderes. Sie machen etwas, das zur Arbeit gehört. Sie gehen nicht an die Front, um zu kämpfen, aber sie machen etwas, um Stiefel herzustellen, die du tragen kannst, wenn du an die Front gehst, weißt du? Wir haben also eine Menge Soldaten, die hinter der Linie arbeiten können. Keine Armee kann ohne ein effektives Nachrichtensystem funktionieren. Ohne die Fähigkeit, Informationen und Daten über den Feind zu sammeln. Der größte Vorteil, den du als Armee haben kannst, ist das Element der Überraschung. Wenn du herausfinden kannst, was der Feind tut und vorhat, kannst du geeignete Maßnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen oder einen Gegenangriff zu starten oder was auch immer. Es ist also ein enormer Vorteil, die Bewegungen des Feindes zu verstehen und zu wissen, was er tut. Je besser du also in der Lage bist, Informationen darüber zu sammeln, was der Feind tut, sei es durch Spione oder durch andere Mittel, die er einsetzt, das kann einen wirklichen Unterschied machen, wer in der Schlacht am effektivsten sein wird. Schau dir den Krieg im Nahen Osten an, den wir gerade zwischen unseren Streitkräften und dem Irak geführt haben. Was war die wichtigste Quelle des Iraks, um Informationen über die Aktivitäten unserer Streitkräfte zu sammeln? CNN News. Es war das Fernsehen, um zu sehen, was das Fernsehen sagte, was wir taten. Das war's auch schon. Sie hatten keine Möglichkeit, wirklich zu wissen, was wir taten. Sie sahen fern und hofften, dass sie etwas aufschnappen würden. Was hatten wir denn? Nun, ich werde nicht näher darauf eingehen, aber eine Sache, die wir hatten, waren Satelliten. Sie sahen jeden Lastwagen, der sich irgendwohin bewegte, jedes Gerät, das irgendwo im ganzen Land im Irak stand. Sie konnten dir ein Nummernschild des Lastwagens sagen, der die Straße hinunterfuhr, oder jeden Esel, der die Straße hinunterging. Sie konnten sogar eine Person identifizieren, die auf einem Esel saß, wenn sie wollten. Wir hatten diese Möglichkeit zu beobachten, was sie taten. Das war nicht einmal nahe dran, ein Missverhältnis, oder? So, okay. Wie würde Satan im geistlichen Reich Informationen darüber sammeln, was wir in der Armee Gottes zu tun gedenken? Ist dir klar, dass er, wenn er herausfinden könnte, was unsere militärischen Taktiken sind, was unsere Ziele sind und wie wir sie erreichen wollen, er einen Gegenangriff starten könnte, um zu versuchen, uns in irgendeiner Weise zu behindern und uns davon abzuhalten? Hast du eine Ahnung, was er benutzen würde, um herauszufinden, was deine Pläne sind? Deine Pläne als Teil des Leibes Christi, eine Armee, eine Einheit Gottes, die versuchen wird, hinauszugehen, um die Werke des Teufels zu zerstören? Er hat einen dämonischen Geist. Erkennst du die dämonischen Geister? Ich bin mir nicht sicher, wo wir alle stehen, also erspüre ich einfach, wo der steht. Ist dir klar, dass dämonische Geister abhören können, was du sagst? Ist dir klar, dass einer hier auf dem Stuhl sitzen könnte und zuhören, was hier gesagt wird, wenn du nichts dagegen unternimmst, dass er auf diesem Stuhl sitzt? Wenn er sich sichtbar machen würde, würden wir es alle merken. Vielleicht würde jemand, der hochsensibel ist, es sogar mitbekommen. Er versucht leise zu sein. Aber wenn er erfahren wollte, wenn ein Geist nur wissen will, was ich heute Abend hier sage, könnte er wahrscheinlich draußen am Fenster stehen und genug hören, um meine Stimme aufzufangen und zu hören, was gesagt wird. Hörst du, was ich sage? Was wäre, wenn wir einen Plan für eine Evangelisation irgendwo in der Stadt machen würden und wir ausziehen würden, um zu evangelisieren und etwas zu tun und wir diese Pläne besprechen würden und ein dämonischer Geist hier sitzt und zuhört, weil er weiß, dass du eine Bedrohung für ihn bist und er diese Daten aufnimmt. Hast du jemals so etwas geplant und ein paar Tage, bevor du fertig mit der Vorbereitung bist, fängt alles in der Welt an schief zu laufen mit den Leuten in der Gemeinschaft. Die Leute werden krank, die Autos gehen kaputt und all die Dinge passieren und die Hälfte deiner Armee taucht aus irgendeinem Grund nicht auf. Du gehst da raus und alles läuft schief. Du hast Leute, die dich unterbrechen und behindern. Satan weiß, was abläuft. Er hat bereits einen Gegenangriff geplant. Das ist eine der Hauptursachen. Er könnte andere Leute benutzen. Er könnte Leute, die seiner Armee dienen, unter euch sitzen lassen, die Träger sind, die einen unreinen Geist haben. Sie können Geist in eure Mitte und hierher bringen. Wie viele von euch wissen, dass die Generäle, die im Golfkrieg auf unserer Seite gekämpft haben, eure Generäle, unsere, die Generäle der anderen Armeen, als sie sich zusammensetzten und die Taktik für die Invasion planten, glaubt ihr, dass sie sich bei McDonald's trafen, sich an einen Tisch in der Ecke setzten und einen Big Mac und eine Cola oder so etwas holten und über die Invasion des Irak sprachen? Das glaube ich nicht. Doch dort gab es ein Gebäude, in dem diese Art von Besprechung stattfand. Es gibt eine Spezialeinheit des Militärs, deren einzige Aufgabe ist es, in das Gebäude hineinzugehen und es zu sichern. Sie hatten alle möglichen elektronischen Geräte dabei, um sicherzustellen, dass es keine Abhörgeräte auf dem Gelände gibt. Sie werden jeden durchsuchen, der zum Treffen kommt, um sicherzugehen, dass nichts hereingebracht wurde. Dann stellen sie die Soldaten rund um das Treffen auf, um sicherzustellen, dass nichts hineinkommen würde. Nachdem die Versammlung begonnen hat, dann kommen die Leute rein, setzen sich an einen sicheren Ort und besprechen die Taktik. Der Irak war völlig überrascht. Sie wussten nicht, was wir tun würden. Das bedeutet, dass sie nicht in der Lage waren, das abzuhören oder zu behindern. Genau so musst du dich absichern, wenn du Pläne schmiedest, was du gegen den Feind unternehmen willst. Nur damit du es verstehst, auf diesem Stuhl sitzen keine Dämonen, denn dieser Ort ist gesichert. Vielleicht hast du das getan. Wenn du es getan hast, ist es schon zweimal geschehen, denn der kleine Kerl mit dem blauen Hemd, der hier hinten sitzt, das ist sein Job. Er ist ein Soldat in unserem Team und dieser Ort ist abgesichert. Satan belauscht nicht, was ich sage. Er behindert mich nicht bei dem, was ich sage. Es geht ihn nichts an, was ich sage. Dieser Ort ist durch den Geist Gottes abgedeckt. Er kann nicht lauschen. Die Engel sind um diesen Ort versammelt und kein Dämon wird sich diesem Ort nähern, während ich hier diene. Das ist keine eitle Prahlerei, das ist der Job. Ich muss dafür nicht 5000 Soldaten mitbringen. Einer reicht. Er weiß, was er tut. Es ist mir egal. Ich habe es nicht. Ich weiß es nicht, wie viele Dämonen in deiner Luft leben. Vielleicht sind es 10 Millionen. Macht keinen Unterschied. Er kann sich darum kümmern. Und wer es nicht tut, es ist nicht schwer für mich herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Ich habe nur einen. Er hat seinen Job nicht gemacht, aber er wurde dafür ausgebildet, also kann er es tun. Es ist kein Problem für ihn, alle Pläne Satans zu durchkreuzen, die versuchen, einen Gottesdienst oder das, was wir tun wollen, zu behindern. Er hat mehr als genug Autorität. Aber wenn er das nicht tun würde, wenn ich Satans Methoden nicht kennen würde, könnte er jedes Mal, wenn ich versuche, etwas zu tun, in mich eindringen und mich ständig belästigen und behindern. Jetzt gehe ich trotzdem raus und kämpfe, aber ich habe die meiste Zeit in meinen Kämpfen versucht, zum Kampf zu kommen. Verstehst du das, was ich damit sagen will? Wir beten durch und Gott gibt mir einen Auftrag, ein Ziel, um etwas zu erledigen und ein Werk Satans zu zerstören, und ich muss mich zuerst an die Frontlinie durchkämpfen. Als ich dort ankam, war ich schon fast fertig. Ich war schon erschöpft, bevor ich dort ankam, und auf der anderen Seite habe ich keine besonders effektive Arbeit geleistet. Aber nicht nur das, er hat schon alles unterwandert, als ich dort ankam. Das macht es sehr viel schwieriger, damit umzugehen. Nur dieses eine kleine bisschen Weisheit, das Fehlen von Unwissenheit in diesem Bereich, machte mich so viel effektiver in der gleichen Sache. Einfach diese kleine Sache. Wenn ich weiß, wie ich für diese Abdeckung beten kann, und wenn ich glaube, dass ich es kann, dann sagt das Wort: Wie euer Glaube ist, so soll euch geschehen. Wir haben es oft genug an verschiedenen Orten und auf der ganzen Welt getan, sodass ich weiß, dass wir das tun können. Ich war an einigen der am stärksten von Satan geplagten Orten der Welt. Ich war dort unter Medizinmännern, die auf und ab sprangen, herumliefen, all diese Dinge taten. Ich kann eine Person für eine Abdeckung mitnehmen, ich kann dort sitzen, kein Dämon würde mich auch nur nahe kommen. Und ich rede von verrückten, sichtbaren Begebenheiten überall an diesem Ort. Ich sitze da und es macht mir keine Sorgen. Ich kann unter dieser Abdeckung sitzen und in völligem Frieden darauf warten, dass der Herr zu mir spricht und sagt, was ich in die Luft jagen soll. Und ich feuere Raketen aus dieser Deckung heraus ab und jage das in die Luft, was er mir sagt, ob es ihm gefällt oder nicht. Und ich gehe weiter die Straße hinunter unter diesem Schutz und zu meiner nächsten Verabredung, entspannt und nicht halb totgeschlagen. Schau auch nicht überall herum, ob da jemand ist, der mich anspringen könnte. Ich sehe mich nur um zu sehen, ob es etwas gibt, das ich für ihn beschießen soll. Das ist ein Unterschied und ich habe es auf beide Arten gemacht. Es ist wichtig, den Weg zu finden, der am effektivsten ist. Was für ein System in unserer Armee zur Informationsbeschaffung haben wir in unserer Armee? Was ist das Beste, was wir haben? Hast du eine Idee? Was ist mit dem Heiligen Geist? Glaubst du, er weiß, was der Teufel tut? Dass er weiß, was unser Feind tut? Weißt du, dämonische Geister sind individuelle Wesen. Sie müssen sich umherbewegen, sie sind nicht allgegenwärtig, sie sind nicht überall, sie müssen beauftragt werden, reisen, sie müssen herüberkommen und nach dir sehen, denn sie sind nicht willkommen geheißen, hier zu leben. Sie müssen also ständig hin und her reisen, um zu sehen, was los ist. Aber der Heilige Geist ist überall auf der Welt. Die Bibel sagt, er ist allgegenwärtig, das heißt an jedem Ort, wo der Teufel ist. Sie sagt, dass er alle Gedanken und Absichten unseres Herzens kennt, auch die des Teufels. Sie können nicht einmal den Plan denken, ohne dass Gott ihn denkt. Und nicht nur das, ein einziger Mann kann hier 10.000 Dämonen binden, wenn er will, aber 10.000 Dämonen können den Heiligen Geist nicht einmal ansatzweise binden. Es gibt nicht genug Dämonen, um den Heiligen Geist zu binden. Sie können keinen Schutz über sie beten, um den Heiligen Geist fernzuhalten. Er kommt trotzdem hinein. Sie können nicht einmal flüstern. Sie können keine Notizen aufschreiben und sie verstecken. Er weiß alles. Es gibt keinen Plan, den er nicht kennt. Die Frage ist jetzt nur, ob ich die Telefonnummer der Geheimdienstzentrale habe, um diese Informationen zu bekommen. Kann ich das mitten in der Schlacht erfahren und ist die Schlacht vorbei, bevor ich die Antwort habe? Siehst du, wie wichtig meine Kommunikation ist? Was nützt es, wenn alle gesammelten Informationen in der Zentrale vorhanden sind, ich aber die Telefonnummer nicht habe und ich hier versuche, einen Krieg ohne Telefonnummer zu führen? Ich spreche über Kommunikation. Ich spreche zuerst darüber, über Gott und die Liebe kennenzulernen. Aber in Zeiten des Krieges ist es absolut wichtig, notwendig zu kommunizieren. Ich will das jetzt nicht endlos fortsetzen, aber es gibt so viele Dinge, die immer wieder auftauchen, um diese Sache zu verdeutlichen. Aber wenn du verstehst, dass es im Bereich der Intelligenz, des Sammelns wieder ein Missverhältnis gibt, stimmst du zu? Du hast vielleicht erkannt, dass Satan ein bisschen effektiver ist, als du dachtest. aber bei weitem nicht so effektiv wie wir. Trotzdem ist da ein Missverhältnis. Ich habe nicht die Zeit, auf alles einzugehen, aber wenn ich dir jetzt die Waffen und die Feuerkraft aufzähle, die zur Verfügung stehen, versichere ich dir, dass es ein noch größeres Missverhältnis ist. Die Erde ist nicht einmal annähernd so groß wie das, was wir zur Verfügung haben. Wenn wir das alles auf Papier zusammenfassen, sieht es nach einem ziemlich erbärmlichen Spiel aus. Ich würde es mit einer Ameise gleichsetzen, die versucht, gegen eine ganze Herde Elefanten anzutreten. Nicht einmal annähernd. Wir sind die Elefanten. Es gibt nur ein Problem. Diese kleine Ameise hat die Elefanten über das ganze Land gejagt und ihnen das Erbe weggenommen. Wem gehört diese Erde nach dem Wort Gottes? Sie gehört unserem Vater. Die Erde und alles, was auf ihr ist, sie gehört nicht dem Teufel. Er hat keine Eigentumsurkunde dafür, wurde ihm nie gegeben und wird ihm nie gegeben werden. Alles, was er kontrolliert, hat er sich erobert. Er hat es in Besitz genommen. Er hat es jemand weggenommen, dem es gehörte. Wem gehört es denn? Unserem Vater. Und wer sind wir? Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Erben von was? Erben von allem, was unser Vater hat, einschließlich dieser Erde. Wir werden diese Erde erben. Sie ist unser Erbe und der Herr hat uns gesagt, sie gehört euch, nehmt das Land in Besitz. Aber wir haben das Land verloren. Das ist nicht Negatives, sondern es wird irgendwo hier unten positiv werden, aber wir brauchen eine gute Diagnose, bevor wir herausfinden, wie wir diese Sache in Ordnung bringen können. Wir können nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und so tun, als gäbe es sie nicht. Wer kontrolliert die Mehrheit der Erde und der Menschen auf ihr? Die Gemeinde, das Volk Gottes oder Satan? Welche dieser beiden Reiche? Ist dir klar, dass wir schon lange an Boden verloren haben? In unserem Land ist viel Gutes passiert, aber im Vergleich zu den schlechten Dingen, die passieren, oder den Dingen, die nicht von Gott sind, welches ist das Stärkste? Verstehst du, was ich sagen will? Überall auf der Welt wird es immer schlimmer, auch in meinem Land. Erbärmlich. Der Müll, der in diesem Land vor sich geht. Dennoch gibt es in den Vereinigten Staaten eine Menge wertvoller Menschen, die Gott lieben, sich aber nicht einmal ansatzweise gegen all das Böse und den Müll wehren, den es da gibt. Und so ist es überall auf der Welt. Satan treibt sein Unwesen, stiehlt, vergewaltigt, plündert unsere Erde. Gottes Erde und die Dinge auf ihr und die Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen werden, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Gott will nicht, dass jemand zerstört wird, sondern dass alle zu ihm kommen. Aber der Teufel raubt sie zu Millionen und nimmt sie mit in die Hölle. Und wir haben ihn nicht aufgehalten. Die kleine Ameise und wir all die Elefanten. Wie in aller Welt konnte eine Armee, die auf dem Papier unserer Armee so unterlegen ist, so erfolgreich sein. Aber ich will dir jetzt einen Schlüssel geben, der dir sehr helfen wird. Ich versuche, das alles auf den Punkt zu bringen. Unser Militär in den Vereinigten Staaten, West Point, ist der Ort, an dem wir unsere Armeeoffiziere ausbilden. Sie haben jahrelang alle Kriegstaktiken studiert, weil sie die ausgebildeten Offiziere in den Kriegstaktiken sind. Sie haben alle Generäle der Geschichte studiert, alle Eroberer der Geschichte und es haben ihnen, egal ob sie gut oder schlecht oder hässlich waren, alles was sie wissen wollten war, ob sie erfolgreich waren. Sie untersuchten sogar die, die nicht erfolgreich waren, weil sie wissen wollten, warum sie gescheitert sind, aber vor allem diejenigen, die erfolgreich waren und die, die immer wieder erfolgreich waren, vor allem wenn sie mit einer kleineren Truppe eine größere Truppe besiegen konnten. Sie wollten wissen, wie sie es gemacht haben und studierte alles, von Alexander über Napoleon bis zu Attila dem Hun, das macht keinen Unterschied. Sie wollten herausfinden, wie sie erfolgreich waren und was sie erfolgreich machte. Und es geschah etwas Überraschendes. Sie fanden heraus, dass es einen gemeinsamen Nenner zwischen all diesen erfolgreichen militärischen Führern gab. Sie hatten etwas gemeinsam. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, es gibt viele kleine Dinge, aber ich möchte dir drei Hauptkategorien nennen. Drei Dinge, die all diese Führungskräfte gemeinsam hatten. Ziele, die sie erfolgreich machten. Wenn sie diese Ziele effektiv umsetzen konnten, würden sie immer gewinnen. Also übten sie, wie man das macht. Ihr oberstes Ziel, wenn sie gegen eine andere militärische Kraft antraten, war es, deren Kommunikationssystem zu zerstören. Das Kommunikationssystem zwischen dem Oberbefehlshaber, der in Kriegstaktik ausgebildet war, und dem Soldat im Feld, der im Wesentlichen in der Bewaffnung und im Umgang mit seinen Waffen, aber nicht in Kriegstaktik ausgebildet war. Durch die Zerstörung dieses Kommunikationssystems wurden die ausgebildeten Soldaten nicht nur vom Spionagedienst abgeschnitten, sondern es nahm ihnen auch die Möglichkeit für die Soldaten im Feld, sich über die Aktivitäten des Feindes zu informieren und die Spionageberichte über den Feind zu erhalten. Und so konnten sie auch keine Verstärkung anfordern, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten. Die Nachschublinie für ihre Munition, Lebensmittel und Versorgung wurde unterbrochen. All das geschieht über das Kommunikationssystem. Du siehst also, wie wertvoll das ist. Und es geht jetzt den ganzen Weg zurück. Es macht keinen Unterschied, ob sie einen Läufer losschicken, um diese Information zu erhalten, denn sie hatten Leute da draußen, die auf diese Läufer schossen und sicherstellten, dass sie nicht ins Hauptquartier zurückkehrten. Dann kam die Zeit, dass sie schließlich Brieftauben einsetzten, die viel effektiver waren, und sie merkten, dass das eine Zeit lang funktionierte, aber dann entdeckten sie, wie man Tauben abschießen konnte. Sie mussten sie aufhalten, damit sie die Information nicht hin und her tragen konnten. Dann kamen wir zu den Kommunikationssystemen, Telefonsysteme und so weiter. Als der Krieg im Irak begann, noch vor der eigentlichen Invasion, wisst ihr, was wir als erstes bombardiert haben? Wir haben ihr Kommunikationssystem zerstört. Das erste, was in die Luft gesprengt wurde, war der Fernsehturm. Das Kommunikationssystem, die Kommandozentrale in Bagdad, war eines der ersten Gebäude, die gesprengt wurden. Wenn der Irak nicht über Milliarden von Dollar verfügt hätte und modernste Kommunikationssysteme gekauft und sie in bombensicheren Bunkern vergraben hätte, hätte der Krieg nicht einmal annähernd so lange gedauert, wie er gedauert hat. Wir haben alles dezimiert, was an der Oberfläche der Kommunikation war. Wir haben sie zwar nicht völlig zerstört, aber so sehr, dass sie wirklich unwirksam geworden ist. Sie konnten nicht handeln. Erinnerst du dich an all die Soldaten, die schließlich aufgaben, als wir in den Süden einmarschierten? Die Elitentruppen rannten sofort raus, warfen die Hände hoch, sie haben keine Munition, sie waren am Verhungern. Ihr Nachschub war abgeschnitten. Sie hatten keinen. Sie wussten nicht, was vor sich ging. Sie wussten nur, dass sie jede Nacht bombardiert wurden. Sie hatten keine Kommunikation mehr, weißt du? Das zweite Ziel: sobald du das Kommunikationssystem zerstört hast, so gut wie möglich, spalte den größten Gruppenteil ab. Wenn du eine Armee von 50.000 Mann hättest, die versucht, eine Armee von 100.000 Mann zu erobern und die sich an einem Ort verschanzt hat, und du würdest einen Frontalangriff mit 50.000 Mann gegen 100.000 Mann wagen, würde ihr alles sterben. Es war völlig unwirksam. Aber angenommen, sie hätten deine Truppen mit einem Spion infiltriert, der herausgefunden hat, was du tust. Und du hast herausgefunden, dass sie einen Spion haben. Aber der Spion wusste nicht, dass du es herausgefunden hast. Also setzen wir uns zusammen, erstellen einen Invasionsplan für den nächsten Montagmorgen um 8 Uhr und markieren auf der Karte genau die Stellen, an denen wir von 5 verschiedenen Orten aus in das Land eindringen werden. Wir werden unsere 50.000 Mann in 10.000 an jedem Ort aufteilen und gleichzeitig aus 5 verschiedenen Richtungen anrücken. Keiner von ihnen weiß, wo sich seine 50.000 oder seine 100.000 befinden. Wenn sie das glauben, wenn der Spion diese Information bekommt, sie an das Headquarter weitergibt und sie dem Bericht glauben, was müssen sie dann tun? Sie müssen ihre Truppen verlegen und sie an jedem dieser 5 Standorte stationieren, oder sie werden verlieren. Die 100.000 wurden also in 5 20.000 Gruppen aufgeteilt, die diese 5 Punkte abdecken. Aber wir haben nicht vor, in diese 5 Orte einzumarschieren. Wir nehmen unsere 50.000, gehen hier rüber und stürzen uns auf jeweils einen von ihnen, umzingeln diese völlig. Wenn sie merken, dass sie 2-3-1 in der Unterzahl sind, dass es hoffnungslos ist, werden sie in den meisten Fällen unter Beschuss aufgeben, mit sehr kleinen Verlusten auf unserer Seite. Wenn sie das nicht tun, ist es für uns immer noch sehr einfach, sie einzukesseln und zu vernichten. Wenn sie das Kommunikationszentrum nicht haben, wenn wir es zerstört haben, können sie nicht mehr kommunizieren und die anderen Gruppen wieder zusammenbringen, um die zu unterstützen. Sie sind also isoliert. Sie würden die Linie entlang gehen und einen nach dem anderen abknallen und wir haben die ganze Armee ausgeschaltet mit nur wenigen Verlusten auf unserer Seite. Das ist genau die Art und Weise, wie Generäle in der Vergangenheit vorgegangen sind. Es sind also drei Ziele: das Kommunikationssystem zerstören, zweitens die Haupttruppen aufzuteilen und drittens zu erobern. Ziemlich einfach, oder? Dieselbe Taktik wird seit Beginn aller Kriege, die jemals aufgezeichnet wurden, angewandt. Wir haben sie im Zweiten Weltkrieg angewendet, wir haben sie im Golfkrieg angewendet und wenn wir jemals wieder einen Krieg haben, werden wir es wieder tun. Die gleiche Taktik. Deshalb hatten wir die Ausrüstung, die wir hatten, damit wir das effektiv tun konnten. Jetzt. Das Satellitensystem für die Kommunikation ermöglichte es uns, herauszufinden, wo die Funktürme und alle ihre Kommunikationssysteme waren, damit wir sie zerstören konnten. Kommen wir zum Reich, zum Königreich, dem geistigen Reich. Wir sehen hier, dass Satan sehr effektiv gewesen ist. Ich frage mich, welche Taktiken hat er benutzt? Lasst uns dieselbe Taktiken anwenden und sehen, ob das funktioniert. Sein oberstes Ziel des Reiches des Finsternis, diese kleine Ameisenarmee, die versucht, gegen die weit überlegene Armee des Reiches des Lichts anzukommen. Sein oberstes Ziel ist es, das Kommunikationssystem zwischen unserem Befehlshaber und den Soldaten im Feld zu zerstören, sodass alle Informationen, die Taktik, die Intelligenz, der Nachschub und alles andere von unserem Befehlshaber für die Soldaten im Feld abgeschnitten wird, weil sie keine klare Kommunikation haben. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. Glaubst du, dass er damit im Leib Christi sehr erfolgreich war? Ich bin nicht sarkastisch. Ich will nicht negativ sein. Ich will nur ehrlich sein. Ich reise durch die ganze Welt und errichte Kommunikation. Immer wieder stoße ich auf Christen, die mich wie einen Verrückten ansehen, weil ich über die Gemeinschaft mit Gott spreche, vor allem wenn ich von einer guten Gemeinschaft mit Gott spreche. Es stört sie nicht, dass ich ein Radio habe, das ich nicht bedienen kann, oder ein Telefon. Es stört sie, dass sie tatsächlich denken, ich könnte ein hochmodernes Gerät haben. Verstehst du, was ich sagen will? Es nervt sie, dass ich ihn einfach anrufen kann und sofort eine Antwort bekomme. Wenn ich noch mehr Fragen habe, stelle ich sie und erhalte eine Antwort. Sofort. Denn ich kann ihn mitten in einer Schlacht anrufen, während alles um mich herum passiert und trotzdem sofort eine Antwort bekommen. Damit du verstehst, wovon ich spreche. Wenn ich unter irgendwelchen Umständen eine Entscheidung treffen muss, sage ich einfach, Vater, was willst du, dass ich tue? Mein Geist bekommt eine klare, detaillierte Antwort und ich habe keinen Zweifel, dass es Gott ist. Und dann tue ich es. Es ist mir egal, ob die Leute um mich herum schreien, Medizinmänner auf und abspringen. Es ist mir egal, was es ist. Ich kann ganz entspannt da sitzen und mit Gott telefonieren. Mir ist der ganze Lärm egal. Ich kann ihn ganz klar in meinem Geist hören. Und ich kann es überprüfen. Und wenn es eine sichere Kommunikation ist, die ich für mich prüfen kann, und ich kann wissen, dass es Gott ist, und ich habe Frucht in meinem Leben, um es zu beweisen, ich denke, das sollte jedes Kind Gottes haben, aber Satan hat so viele Kinder Gottes dahin gebracht, dass sie nicht einmal mehr glauben, dass es möglich ist, mit dem Oberbefehlshaber zu sprechen. Und wenn sie doch mit ihm sprechen, haben sie eine primitive Ausrüstung. Erneut, bestenfalls ist es eine Brieftaube, weißt du, was ich meine? Oder zwei Blechdosen mit einer Schnur, aber das ist auf jeden Fall keine moderne Ausrüstung. Sie ist auf der ganzen Welt verschlechtert worden. Wir sind in der Qualität der Kommunikation weit hinterher. Und das ist katastrophal, denn alle Informationen, alle Berechtigungen, alle Unterstützung, wenn du in der Front bist, um einen Luftangriff zu starten, in diesem Fall Engel oder was auch immer Gott dir schenken will, mehr Glauben, was auch immer, all das kommt durch Kommunikation. Deine Versorgung mit Lebensmitteln, das alles läuft über diese Kommunikation. Jetzt ein zweites Ziel, die Hauptrouten zu spalten. War damit erfolgreich? Ja, ohne Zweifel. Wir haben so viel Angst vor ihm und sind so gespalten, dass wir uns nicht einmal innerhalb derselben Denomination verständigen können. Oft können wir nicht einmal in dieselben Gemeinden miteinander auskommen. Wir verbringen die meiste Zeit damit, uns gegenseitig zu bekämpfen. Die Christen sollen den Teufel bekämpfen. Die Christen haben mehr Christen vernichtet, als sie Werke des Teufels zerstört haben. Wir sind so ziemlich die einzige Armee auf der Welt, die ihre eigenen Verwundeten tötet. Satan hat das getan. Dann sein drittes Ziel, sie zu erobern, sobald er die Kommunikation unterbrochen und die Hauptrouten aufgeteilt hat. Nun, zum Glück, sagt das Wort Gottes, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Die Gemeinde ist auch seine Armee. Gott sei Dank, dass Jesus das gesagt hat. Sonst wären wir wahrscheinlich schon lange in Rauch aufgegangen. Aber Gott hat die Messlatte so hoch gelegt, dass er nicht mehr weiterkommt. Er kann uns nicht auslöschen, aber er beraubt uns blindlings. Verstehst du, was ich sagen will? Er beraubt uns blindlings. Man muss eine Armee nicht vernichten, um ihr Land zu rauben und zu plündern. Alles, was du tun musst, ist, sie unschädlich zu machen, sie dazu zu bringen, ihre Waffen niederzulegen, ihren Widerstand aufzugeben und einfach durch das Land zu marschieren. Wenn Menschen Land erobern, sind sie nicht da, um alle zu töten, sondern um alles zu stehlen. Satan ist gekommen, um zu stehlen. Wenn er töten kann, wird er es tun, aber er ist gekommen, um zu stehlen. Und wir haben ihn nicht aufgehalten, weil wir nicht in Einheit sind. Nun, die gute Nachricht ist, dass viele Soldaten, Hauptleute und Führungskräfte auf der ganzen Welt das erkannt haben und dass die Christen endlich einen Schlussstrich gezogen haben und gesagt haben, genug ist genug, ich habe die Nase voll, es ist mir egal, was es kostet, ausgerüstet zu werden, ich habe es satt, herumgeschubst zu werden, ich werde mich unter Gott ausbilden lassen, ich werde lernen, wie man kämpft und ich werde mir zurückholen, was mir zusteht, es wird mir nichts mehr weggenommen. Das Erste, was du tun musst, ist, diese Armee wiederherzustellen, die oberste Priorität im Leib Christi, in der Armee auf der ganzen Welt. Das ist, unsere Kommunikation wieder in Gang zu bringen und es auf den neuesten Stand zu bringen. Amen. Das ist der Dienst, den ich tue. Ich bin ein Kommunikationsspezialist und ich arbeite mit der Armee Gottes und den Leitern auf der ganzen Welt zusammen, um ihnen beizubringen, wie man die Kommunikation zum Laufen und sie auf den neuesten Stand bringt, damit sie unter Kampfbedingungen sofort sehr genau und sicher funktioniert. Ich kann das tun, mein Soldat kann das tun, jeder andere Soldat, den ich habe, kann das tun und ich bilde sie auf der ganzen Welt darin aus. Es ist kein Geheimnis. Es ist ganz einfach und ich kann es in der Bibel beweisen. Es interessiert mich nicht, was die Leute mir sagen, was sie nicht tun können. Ich will wissen, was du tun kannst. Ich sage dir, was ich tun kann. Ich mache mir keine Sorgen um den Teufel. Er ist das Geringste, worüber ich mir Sorgen mache. Der Teufel macht sich Sorgen wegen mir. Ich gehe nicht auf der Suche nach dem Teufel herum, ob er mich anspringt. Er geht auf der Suche herum und hofft, dass ich ihn nicht anspringe. Das Einzige, was mich davon abhält, etwas in die Luft zu jagen, was er hat, ist Gott, weil ich keinen Auftrag habe. Wenn ich den Befehl bekomme, ist es weg. So einfach ist es. Wenn Gott mir sagt, dass ich irgendwo hingehen soll, dann gehe ich dorthin und es gibt nicht genug Teufel auf der Welt, die mich davon abhalten können, dorthin zu gehen, wo mein Gott mir sagt, dass ich hingehen soll. Wenn ich den Befehl bekomme, werde ich alles tun, was nötig ist. Wenn ich an Punkt A ankomme und mein Gott mir sagt, dass ich zu Punkt B gehen soll, werde ich zu Punkt B gehen. Wenn der Teufel einen kleinen Maulwurfszirkel zwischen mich und Punkt B stellt, werde ich, wenn ich zu Punkt B komme, ein Zeugnis davon haben, wie ich einen Maulwurfszügel überwunden habe. Aber wenn er sich dafür entscheidet, einen 30.000 Fuß hohen Berg zwischen mich und B zu stellen, wenn Gott mir gesagt hat, dass ich dorthin gehen soll, wenn ich zu B komme und ich werde nach B kommen, werde ich ein Zeugnis haben, wie ich einen 30.000 Fuß hohen Berg überwunden habe. Amen. Also sage ich dem Teufel nur, staple ihn so hoch, wie du willst. Alles, was du tust, wird für mich sowieso ein Zeugnis. Mach dir keine Sorgen, ob du es hoch genug schaffst. Ich muss nicht rüberklettern. Gott kann mich einfach rüberfliegen. Das ist sowieso einfacher. Amen. Das ist ein Unterschied, wenn du in Kommunikation stehst und du weißt, dass du die Vollmacht hast zu gehen und dass du die nötige Unterstützung hast, um es zu schaffen. Das ist kein fleisches Gerede. Ich rede im Geist. In meinem Fleisch kann ich keine zwei Schritte tun. Der Teufel wird mich platt treten. Aber in Christus Jesus könntest du den Teufel nicht schmelzen und ihn auf Jesus schütten. Er hat sich schon mit ihm angelegt und er ist unter seinem Fuß. Wenn du in Christus bist, ist es mir egal, ob du das Niedrigste im Leib Christi bist. Wenn du die Ferse des Leibes Christi bist, bist du immer noch über dem Teufel. Er ist unter seinem Fuß. Vergiss das nicht. Du kannst in Christus nicht so tief sinken, dass du nicht immer noch über dem Teufel stehst, wenn du in Christus bleibst. Der Trick des Teufels ist, dass er versucht, dich aus dem Geist herauszuholen, dich ins Fleisch zu bringen. Und im Fleisch bist du dem Teufel nicht gewachsen, aber im Geist ist er kein Gegner für uns. Das Ziel ist jetzt, diese Kommunikation im Leib Christi wiederherzustellen. Wenn wir es schaffen, dass der Oberbefehlshaber als der buchstäbliche, praktische Herr dieser Armee eingesetzt wird und mit seinen Kindern kommunizieren kann und er damit beginnt, dich durch die Grundausbildung zu führen, wird er sich mit den Dingen in deinem Leben befassen, die dem Teufel Zugang zu dir gewähren. Er wird sich mit den Dingen in deinem Leben befassen, die dich von deinen Brüdern und Schwestern getrennt haben. Er wird Tricks aufdecken, mit denen der Teufel versucht, Mauern zwischen uns zu errichten. Er wird anfangen, diese Mauern einzureißen und seine Kinder wieder zusammenzubringen. Ihr seid vielleicht an verschiedenen Orten. Manche von euch sind bei Spezialeinheiten, manche bei der Marine, manche bei der Luftwaffe. Ihr mögt unterschiedliche Funktionen haben, aber ihr seid Teil derselben Armee unter demselben Oberbefehlshaber. Und wenn er sich bereit macht, in den Krieg zu ziehen, wird er einen Soldaten dorthin ziehen, wo er ihn haben will, um die Arbeit zu erledigen. Und wir werden wieder in Einheit zusammenkommen. Es ist genau so, wie die Schrift bei Segel beschreibt. Das Tal der dürren Gebeine, das ist in etwa der Zustand, in dem der Leib Christi war. Er sprach von Israel, aber er sprach auch davon, dass es eine Zeit geben würde, in der diese Knochen anfangen würden zu rasseln, sich wieder zusammenzufinden, Sehnen und Muskeln würden sich wieder bilden. Ich glaube, das ist auch eine Vision für den Leib Christi. Wir sind über die ganze Welt verstreut und einige dieser Knochen sind trocken, dass sie kaum noch Leben in sich haben. Aber es gibt eine Zeit, in der Gott beginnt, den Leib Christi aufzurütteln. Er wird anfangen, Leben in die Knochen zu bringen. Er wird die Knochen wieder zusammensetzen mit Muskeln daran und ein Riese wird sich erheben und der Teufel weiß das und er zittert in seinen Stiefel, weil er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Also versucht er zu rennen und so viel wie möglich zu stehen, solange er noch kann, denn er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Das sagt das Wort der Offenbarung. Aber ich sage euch, eine Armee wird sich erheben und Gott hat bereits gesagt, wie diese Sache enden wird und so wird sie auch enden. Ob es dem Teufel in der Welt gefällt, macht keinen Unterschied. Auf diese Weise wird es enden. Wir gewinnen und ich werde ein Teil derer sein, die gewinnen. Ich bin Teil dieser Armee. Wenn wir diese Kommunikation wieder in Gang bringen, wenn wir uns zusammenschließen in einem Geist, an einem Ort und im Einklang, dann nahm Jesus 120 solche Menschen und stellte mit ihnen die Welt auf den Kopf. Wenn das wieder zusammenkommt, werden wir das gleiche Werk tun, das Jesus getan hat. Das Wort sagte, dass wir es tun würden. Und das ist, das Werk des Teufels zu zerstören. Welche Taktiken werden wir gegen ihn anwenden? Dasselbe, das er gegen uns eingesetzt hat. Unser oberstes Ziel, wir werden sein Kommunikationssystem zerstören. Amen. Wir werden das Kommunikationssystem zwischen seinem Oberbefehlshaber, den Engeln, den gefallenen Engeln und den Dämonen, den Soldaten im Feld zerstören. Genau die gleiche Art, die sie gegen uns eingesetzt haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein Soldat Gottes bist, kann ich mir keine höhere Priorität vorstellen, als jetzt an deinem Telefonsystem zu arbeiten. Du solltest Tag und Nacht an deinem Telefonsystem arbeiten. Erledige alles, was du sonst zu tun hast, aber wenn du noch etwas übrig hast, egal wie viel, dann arbeite an deinem Telefonsystem. Egal wie klapprig es ist, fang an, es aufzurüsten und besorg dir die Gebrauchsanweisung. Ich habe eine Anleitung für dein Telefon, die dir zeigt, wie man es zum Laufen bringt. Ich garantiere dir, das Ding hat funktioniert. Baue es zusammen und fange an, es zum Laufen zu bringen. Es wird vielleicht nicht vollständig funktionieren in allem, aber fange an, es zu verwenden und arbeite daran. Es dauert nicht zu lange, das aufzurichten. Es gibt alle möglichen Telefonsysteme auf der Welt. Sie sind nicht alle gleich. Es gibt immer Verbesserungen. Jemand muss sich ein Basisgerät besorgen, dann kann man es verbessern und Dinge hinzufügen. Aber Gott fängt an, Offenbarung zu bringen, um diese Kommunikation zu bekommen. Und das ist wunderbar, denn der erste Vorteil, wenn du ein Kind Gottes bist, sagen wir, du bist ein Baby im Reich Gottes, Gott will dich nicht an die Frontline werfen, um zu kämpfen. Und das ist eine andere Tragödie, die wir im Leib Christi erlebt haben. Jemand kommt daher, ist noch ein Baby, weil er begeistert ist und einen gewissen Eifer hat. Wir werfen ihn den Wölfen und Löwen vor und er wird in Stücke zerrissen. Sie überbringen den Rest ihres Lebens in Angst davor, wieder zu kämpfen, weil sie als Baby so schlimm verprügelt wurden. Ich möchte also, dass du verstehst, dass ich jetzt als Soldat spreche und Soldaten ausbilde. Aber wenn ich ein Baby habe, bilde ich es nicht als Soldat aus, um zu kämpfen. Ich trainiere das Baby, wie man in den Schoß des Vaters kommt. Geh nach Hause, geh dorthin, wo du hingehörst. Geh in den Haushalt, in den du hineingeboren wurdest. Geh in den Schoß unseres Vaters. Lerne zu sprechen, gaga, was auch immer. Fang dort an, bis du in Reife sprechen kannst. Er wird dir helfen. Du musst nicht intellektuell sein, um mit deinem Vater zu sprechen. Halt dich einfach an ihm fest, einfach auf seinem Schoß. Er wird dich lieben und er wird anfangen, deine Kommunikation zu entwickeln. Und du wirst anfangen, ihn kennenzulernen und du wirst in der Gegenwart Gottes aufwachsen. Ein Trick des Teufels ist es, uns einzureden, wir müssten erst aufwachsen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber ich lehre die Menschen, dass du in die Gegenwart Gottes kommst und dann aufwächst. In seiner Gegenwart bist du sicher. Kein Wunder, dass es so schwer ist, aufzuwachsen. Wir versuchen, außerhalb seiner Gegenwart aufzuwachsen und werden dabei halb totgeschlagen. Während du aufwächst, lernst du deinen Vater kennen. Du wirst von seiner Liebe erfüllt. Du entwickelst deine Fähigkeit, mit deinem Vater zu kommunizieren. Du bist empfindsam im Geist, du bist sensibel für seine Stimme. Dein Telefonsystem funktioniert gut. Und er wird dich für jedes gute Wort vorbereiten und dich zu einem Gefäß der Ehre zu machen. Und wenn du reif bist, wirst du ausgerüstet sein. Er wird dir die Salbung und die Vollmacht geben, um hinauszugehen und dich mit seiner Arbeit zu beschäftigen. Und das ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Um dich mit klarer Kommunikation auszusenden, sendet er den Heiligen Geist mit dir. Die Engel werden dir zugeteilt. Die Berechtigung für alles, was du brauchst, um die Arbeit zu erledigen, wird da sein. Das ist die richtige Reihenfolge. Wir müssen die Kleinen in den Schoß des Vaters bringen. Wir müssen die Reifen an die vorderste Front bringen. Sie sind ausgerüstet, die Arbeit zu tun. Ich erinnere mich, als ich diesen Prozess durchlief und reif genug war, dass der Vater mich aussenden wollte, sagte ich, Vater, ich will nicht gehen. Ich will nicht gehen, mir gefällt es hier. Ich will dich nicht verlassen. Er sagte, mach dir keine Sorgen, ich werde mit dir gehen, durch meinen Geist. Du machst meine Arbeit und wenn du fertig bist, komm nach Hause und wir reden darüber. Ich werde dich ermutigen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, zeige ich dir, was du falsch gemacht hast und bereite dich auf die nächste Aufgabe vor. Ich werde bei dir sein und nicht nur das, ich werde aus diesem Haus vorangehen. Aber er sagte, ich werde mit dir gehen. Ist das nicht aufregend? Ich gehe mit Jesus. Er ist mein Freund und mein Kampfbruder. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda und ich gehe mit ihm. Er hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen oder aufgeben. Ich bin der beste Freund, den du je gehabt hast. Ich bin näher bei dir als ein Bruder. Hey, das kannst du nicht überbieten. Und ich spreche nicht von dem Jesus, der auf einem Esel kam, auf dem alle herumtrampeln und ihn schlugen. Ich spreche von dem in Offenbarung 2. Johannes drehte sich um und sah ihn. Er sagte, dass sein Haupt und sein Haar weiß wie Wolle waren, so weiß wie Schnee. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme und er war mit Gold umgürtet. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, in seinem Mund ein zweischneidiges Schwert. Sein Antlitz war wie die Sonne. Johannes sagte, ich wusste, dass er der Herr war. Aber er war so ergriffen von Ehrfurcht. Er hatte den einen auf dem Esel gesehen, aber er sagte, als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Aber er sagte, er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe Tod, Grab und Hölle überwunden. Also, sagte er zu mir, schreibe diese Dinge nieder, die du gesehen hast und alles, was jemals sein wird. Denn er sagte, ich bin der Lebendige und siehe, ich lebe in Ewigkeit. Das ist der, mit dem ich gehe. Das ist unser großer Bruder. Ich denke, es ist Zeit umzukehren, du nicht auch? Und werde begeistert. Unterschätze nicht, wer du bist. Du hast den Zugang zu etwas, das den Teufeln erzittern lässt. Wenn er auch nur denkt, dass du das versuchst, sein größtes Werk ist es, uns unwissend über seine Machenschaften und unwissend über unser Erbe zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir reicht das. Ich suche überall auf der Welt nach Kämpfern, die etwas empfangen haben. Das funktioniert. Hast du etwas, das funktioniert? Dann will ich darüber wissen. Du findest andere treue Menschen. Ich habe mit dir geteilt, was ich habe und was funktioniert. Ich bin auf der Suche nach treuen Menschen. Macht etwas damit. Nun fängst du an, etwas damit zu machen. Du findest einige andere Leute, du erzählst es ihnen und die Knochen fangen an, zusammenzuwachsen. Die Muskeln werden ein bisschen größer, wir werden sie entwickeln. Das bedeutet, dass wir, wenn wir etwas tun, effektiver sein werden. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir kommen vor dich in dem kostbaren Namen Jesu. Vater, du bist gut. Vater, viele Dinge sind heute Abend zu deinen Kindern gesagt worden. Einiges davon mag hart gewesen sein. Vater, ich habe einfach mein Herz geöffnet und dir erlaubt, das zu sagen, was du sagen wolltest. Dies sind meine Brüder und Schwestern, deine Kinder. Ich bitte dich, dass du dich mit deinem Geist über diese Gemeinde bewegst. Und du wirst die Worte bestätigen, die ausgesprochen wurden, dass du sie tief in ihren Geist pflanzt, sie eifersüchtig behütest und sie bewährst und nährst, damit sie viel Frucht hervorbringen. Wecke sie auf, Herr, und ermutige sie.
Bereiche, in denen sie vielleicht überführt wurden, mögen sie es empfangen, Herr. Aber nur so können wir wachsen. Aber es gibt keine Verdammnis in Christus Jesus. Wir tun einfach von den Dingen Buße, die wir falsch gemacht haben, wenden uns davon ab, nehmen das an, was du uns gezeigt hast, dass wir tun sollen und wachsen in der Gnade und Erkenntnis von dir. Vater, ich bitte dich, dass wir heute Abend fröhlich hinausgehen und es war gut, im Hause des Herrn zu sein. Ich bitte um eine besondere Salbung für diesen wertvollen Bruder, den Pastor, alle anderen Arbeiter und die, die schon im Einsatz sind und kämpfen. O Herr, Gott, ermutige sie einfach, liebe sie einfach für ihre Bereitschaft zu arbeiten und zu kämpfen und dir zu dienen. Herr, stärke sie und gib ihnen eine neue Vision von dem Potenzial, das sie haben. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinschaft zu einem Licht für diese Nation erhebst, dass du ihnen wirksame Türen öffnest, dass du die Fenster des Himmels öffnest und Segen über sie ausgießt, den sie gar nicht voll aufnehmen können. Ihre Becher werden überlaufen. Vater, benutze sie auf kraftvolle Weise, um die Werke des Teufels in diesem Teil der Welt zu zerstören und lass sie so ein Beispiel für andere sein, die vielleicht ängstlich und furchtsam sind. Aber lass sie andere treue Menschen suchen und sie die Dinge lehren, die sie gelernt haben. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte zum Schluss noch schnell etwas mitteilen. Ich hatte nicht die Zeit, viele Dinge über unseren Dienst zu erklären, aber das Buch, über das ich gesprochen habe, Meine Schafe hören meine Stimme, ist wichtig, weil du es in deinem eigenen Tempo studieren kannst. Ich versuche hier oben nicht Bücher zu verkaufen. Ich möchte, dass du verstehst, dass ich keine Tantieme für dieses Buch erhalte, sondern wir geben es an Tausende von Christen auf der ganzen Welt weiter, vor allem in Länder der dritten Welt, wo deine Brüder und Schwestern sich das Buch nicht leisten können. Wir haben noch nie jemanden abgewiesen, weil er sich das Buch nicht leisten kann. Wenn du mit Gott gehst, und diese Art von Gemeinschaft mit Gott und diese Art von Kommunikation haben willst, dann ist es eine klare, einfache Anleitung, die funktioniert, okay? Wenn du eines davon haben willst, steht Bruder Aaron am Tisch hinten rechts. Wenn du dir es leisten kannst, für das Buch zu bezahlen, sind wir dankbar, denn es hilft, Bücher für diejenigen zu drucken, die das nicht können. Wenn du heute Abend kein Geld dabei hast und du keines dieser Bücher hast und es haben willst, dann hol es trotzdem, okay? Später, wenn es Leute wollen, Bruder Keith lebt unten in Nottingham, er hat die Bücher auf Lager. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, für diejenigen unter euch, die mich schon einmal gehört haben. Ich habe gerade das aktuelle Boot fertiggestellt, an dem ich rund 2 Jahre gearbeitet habe und ich garantiere dir, dass Satan nicht wollte, dass es geschrieben wird. Es heißt Licht, Licht, Licht und es sind Lehren wie heute Abend. Es geht darum, ein guter Soldat zu sein, aber in Verbindung damit lehre ich in Pastorenkonferenzen über 4 verschiedene Arten von Leitern im Leib Christi heute. Und darüber, wie man ein von Gott Gesalbter wird, wie Gott dich trainiert, in jeder Berufung, die du hast, Gottes Salbung zu bekommen, viele Dinge für die Ausbildung von Leitern, aber auch andere wichtige Lehren. Und es sind 23 Kapitel und jedes Einzelkapitel ist eine Lehre in sich selbst. Einfache grundlegende Mechanismen, wie man es zum Laufen bringt. Es gibt eine Menge Offenbarungen darin. Es ist etwas Licht, das ich über diese verschiedenen Themen habe. Das Buch ist jetzt erst seit kurzem verfügbar. Diejenigen unter euch, die jenes Buch bereits gelesen haben, sollten sich dieses hinten und alle anderen Materialien ansehen. Gott segne euch. Es war ein Segen, bei euch zu sein.